Du bist mit dem Auto unterwegs und plötzlich passiert es. Eine Panne. Und was jetzt? Beim Autohaus Wolkenhauer in Westerstede bist du abgesichert. Mit der regelmäßigen Wartung nach Herstellervorgaben in unserer Werkstatt erhältst du automatisch die Volkswagen Mobilitätsgarantie. Und das 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Ein Anruf genügt und Hilfe ist unterwegs. Ob Pannenhilfe vor Ort, Abschleppen oder Ersatzmobilität. Du bleibst flexibel und kommst weiter. Autohaus Wolkenhauer in Westerstede. Dein Ansprechpartner rund um Volkswagen Pkw-Service, Audi-Service und VW-Nutzfahrzeugservice.
Am 11. Juni startet die Fußball-Weltmeisterschaft und damit auch die Frage, was ziehe ich an? Welche Girlande muss noch im Garten hängen? Und was kann man sich in diesem Jahr noch ans Auto klemmen, damit man auch ja nicht als Fußballfan übersehen wird? Bei Otto bekommt ihr alles mit nur wenigen Klicks, um auch bestens für den Fußballsommer ausgestattet zu sein. Starke Marken aus den Bereichen Sport und Fashion, Technik sowie Home und Living. Aber auch WM-Artikel wie Trikots, Bälle, Fernseher und vieles mehr. Bei Otto seid ihr up to date, was die neuesten Trends angeht, um dann auch bestens ausgerüstet zu sein für das nächste Sommerfußballmärchen 2026. Wenn ihr also noch das Passende an Ausstattung und Fanartikeln für die WM sucht, dann schaut in die Shownotes. Dort findet ihr den direkten Link zur WM-Themenwelt. Otto finde ich gut.
Moin und hallo hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Heute zum Abschluss dieser Saison natürlich mit dem Mann, der sich kurz vor einem möglichen WM-Comeback von Manuel Neuer seit Tagen fragt, wie er es nach den Verabschiedungen von Liam Tiernan und Jude Schickea auf die 55er-Liste des Kaders des VfB Oldenburg für die nächste Aufstiegssaison schafft. Henning Menke, hi Henning.
Moin, ja, darüber müsste ich jetzt mal nachdenken. Das werde ich mich ab heute fragen, okay?
Henning, ich wollte die Anschlussfrage, wie weit sind deine Überlegungen und welche Qualitäten hast du, die dich ins Tor bringen?
Also ich war auf der Linie immer sehr stark, vor allem rechts unten konnte ich gut abtauchen. Ich habe es mittlerweile ein bisschen mit dem Rücken und mit dem Knie. Ich verstehe aber was vom Fußball, ich habe ein gutes Auge.
Du bist mir der mitspielende Torwart.
Ja, also der Fuß war schlecht.
Wobei, den hat der VfB
ja. Ja, der Fuß war schlecht, aber ich habe gesehen, was man hätte machen sollen. Ich kann dirigieren. Da bin ich stark. Ich bin der verlängerte Arm des Trainers.
Wir halten fest, der Fuß war schlecht, aber rechts unten war super.
Ja, genau.
Manuel Neuer ist 40, du bist 40, da verraten wir nicht zu viel. Also was spricht dagegen? Also nochmal angreifen jetzt.
Den Ehrgeiz hätte ich, ja, aber vielleicht fange ich etwas niedrigschwelliger an.
Aufstiegsheld 2027, Henning.
Also ich sag mal so, wenn der VfB am letzten Spieltag schon durch ist und die letzte Viertelstunde noch jemanden braucht, dann würde ich mich zur Verfügung stellen. Würde ich nochmal auflaufen. Das wäre mir tatsächlich eine Freude.
Schön. Also wenn das kommt, dann wird das wird ein legendärer Podcast danach.
Also ich biete mich hiermit an. Aber dann muss es auch wirklich schon in trockenen Tüchern sein, sportlich. Ne? Dann gehe ich nochmal rein. Stelle ich mich nochmal in die Kiste.
TSV Havels hat, glaube ich, am Wochenende, wenn ich das richtig irgendwo gelesen habe, einen 43-jährigen Torwart nochmal reingebracht. Der Abstieg stand ja schon fest. Damit ist er, glaube ich, der älteste Torwart, der jemals in der dritten Liga eingesetzt wurde. Also da geht noch was.
Ja, und wo du das sagst, als Dortmund in den 90ern Meister geworden ist, da war Toni Schumacher Torwarttrainer. Da ist er am letzten Spieltag zu Hause im Westfalenstadion auch nochmal für die letzten Minuten reingekommen. Da hat er ja die 40, wahrscheinlich auch die 50 schon lange überschritten. Gilt, glaube ich, seither auch als ältester Bundesliga-Torwart, Toni Schumacher. Ja.
So, wir halten fest nach 2 Minuten dieser Folge. Dario, wenn du noch einen dritten Torwart suchst, weil 2 sind verabschiedet worden, hier ist einer.
Ja, moin.
Und man kann sich sehr gut mit ihm über Fußball unterhalten.
Ja, ist so. Ja, ja. Ich hol auch die Bälle selber aus dem Netz hin.
Das hoffen wir doch nicht. Henning, wir wollen heute zum Abschluss nochmal sprechen. Natürlich über das letzte Saisonspiel gegen Werder Bremen 2 mit einem speziellen Moment ganz am Ende der Saison. Wir wollen, und das hat Tradition hier, ein paar Kategorien der Saison durchlaufen mit Gewinnern, mit Verlierern, mit Highlights, mit Lowlights und so weiter. Und wir sprechen natürlich als allererstes über die für den Verein wahrscheinlich vielleicht wichtigste Nachricht erstmal, der Trainer bleibt. Wochenlangem Warten hat der VfB am Sonntag kommuniziert, dass Dario Fossi seinen Vertrag verlängert hat.
Monatelanges Warten, würde ich fast sagen. Ne?
Ja, wie lange, ab wann hast du gewartet?
Ich warte, seitdem ich wusste, dass der Vertrag ausläuft. Aber der VfB und auch Dario haben es ja über Wochen kommuniziert, dass sie wollen. Sie wollen beide weitermachen. Und es wurde ja intern scheinbar schon sehr lange beschlossen, dass es der Fall sein wird. Warum man jetzt bis nach dem letzten Spiel wartet, weiß ich offiziell nicht. Aber ich meine mal, dass ein ambitionierter Trainer auch in die Welt schaut und guckt, was sonst noch geht, das ist, glaube ich, auch verständlich und normal.
Das weiß ich offiziell nicht, diese Formulierung hat mir schon mal gut gefallen. Glaubst du, reden wir doch drüber, glaubst du tatsächlich, dass es so lange gedauert hat, weil sich beide Seiten noch Optionen offen lassen wollten? Woran hat es gelegen? Also wie du sagst, also es ist seit Wochen kommuniziert, die beiden waren bei uns in der Live-Aufnahme, die ist auch schon wieder einen Monat her, ja. Haben gesagt, wir wollen zusammenarbeiten, wir sind uns sicher, dass wir miteinander unsere Arbeit fortsetzen wollen. Da gab es dann immer die Begründung, es gibt so viele englische Wochen, keine Zeit, einen Vertrag auszuarbeiten und zu unterschreiben. Das dauert ja auch so lange, so eine Unterschrift zu setzen.
Ja, und wenn der Kugelschreiber leer ist, ist auch blöd.
Also unsere Lieblingsfrage, woran hat er die liegen?
Ja, also Lars, damit da kein falscher Eindruck entsteht, ich weiß es nicht, ne?
Ja.
Aber ich gehe mal davon aus, dass wenn jemand mit der UEFA Pro-Lizenz als Trainer ausgestattet ist und der Vertrag in der Regionalliga ausläuft, man es verpasst hat oder nicht geschafft hat, aufzusteigen in die dritte Liga, dass man dann schon auch Anfragen von irgendwo bekommt. Das hört man ja auch von überall, wer da alles eventuell Dario Fossi mal anfragt und immer wieder diese Kickers-Offenbach-Geschichte, weil er von da ist, wobei die auch knapp jetzt nur nicht in die Oberliga abgestiegen sind, muss man auch sagen. Da geisterten auch ein paar Vereine, ein paar Namen rum, müssen wir jetzt gar nicht nennen. Und ich finde es völlig legitim, dass man guckt und sich Dinge frei hält, solange das intern vernünftig kommuniziert gewesen ist. Ist das in Ordnung? Jetzt ist das Warten vorbei. Und dann habe ich dazu nichts Negatives mehr zu sagen.
Nein, also wie du es auch gerade gesagt hast, ja, letztlich haben beide Seiten seit Wochen kommuniziert, sie wollen weiter zusammenarbeiten. Was dann ganz genau hinter verschlossenen Türen gesprochen und geregelt wurde, können auch wir nur vermuten. Ich habe übrigens Darios Mama am Samstagabend im Stadion kennengelernt. Die hat mir ganz nett Hallo gesagt, kam aus Besuch aus Offenbach, hat gefragt, wie sie denn meine Artikel lesen kann. Viele Grüße, war sehr sympathisch.
Schau mal, wie schön. Das finde ich ja toll. Und hat nicht gesagt, Junge, komm wieder nach Hause zum Biberer Berg.
Zu mir?
Nee, über dich zu ihm.
Ja. Nein, das hat sie nicht gesagt.
Hat sie nicht gesagt. Dann ist ja gut. Nein, und das finde ich aber sehr schön. Auch schön, dass du das sagst. Von mir auch viele Grüße unbekannterweise. Danke, dass wir diesen Sohn geschenkt bekommen haben.
Nein, es war ein ganz netter, kurzer Plausch. Aber genau. Wollen wir noch einmal, Henning, Lars. Ihr habt euch schon sehr angeregt bei der Live-Podcast-Aufnahme unterhalten, Dario und du, über gewisse Dinge. Wenn wir jetzt einmal über den Trainer sprechen, die ernsthafte Frage, was erwartest du von Dario in der nächsten Saison? Gibt es irgendetwas, wo du sagst, da möchte ich vielleicht nochmal eine Entwicklung sehen in der Mannschaft, da möchte ich was anderes vom Trainer erkennen? Ich weiß, dass du dir immer viele Gedanken machst und du wirst sicherlich da auch einen Ansatz haben.
Ja, ich kann kaum schlafen immer vor lauter Gedanken. Nein, natürlich. Also es ist das, was immer zu sagen ist am Anfang. Dario Fossi ist ein guter Trainer. Dario Fossi hat diese Mannschaft wieder zum Leben erweckt. Er hat ganz große Verdienste. Es ist toll, dass er bleibt. Er kennt den Kader, den hat er zusammengebaut. Er kann damit seine Idee von Fußball spielen lassen. Es ist alles gut. Guter Trainer. Ich freue mich sehr, dass er bleibt. Punkt. So. Habe ich Erwartungen? Natürlich. Es ist ja nach einer guten Saison auch einiges da gewesen, was nicht gut gelaufen ist. Ich erwarte konkret, dass wir vom Spielsystem flexibler werden. Und ich träume ja immer noch von einer Doppelspitze, wie seit jeher. Die Hoffnung habe ich jetzt auch etwas mehr seit den letzten Tagen.
Sprechen wir später drüber, ja.
Genau, ich wollte es nicht vorwegnehmen. Also ich hoffe mir ein flexibleres Spiel, mehr Varianten im Spielsystem, bisschen weniger hintenrum, ein bisschen mehr Zugriff vorne. Das erwarte ich schon, so wie wir von den Spielern erwarten, dass sie sich entwickeln und dass der Trainer die Spieler weiterentwickelt. So erwarten wir natürlich auch vom Trainer, dass er sich entwickelt, ganz klar.
Ist ja tatsächlich so, wenn du jetzt zweimal das Spielsystem angesprochen hast, nur nochmal für die Hörerinnen und Hörer, der VfB hat, glaube ich, wirklich, und ich müsste drüber nachdenken, ich glaube, er hat wirklich die komplette Saison in diesem, ich nenne es 4-3-3, der Trainer sagte mal, das ist natürlich alles sehr, das bewegt sich auf dem Platz, aber letztlich war es immer eine Viererkette mit einem klaren Sechser, zwei auf den Halbpositionen im Mittelfeld, zwei klaren Außenstürmern, nenne ich sie jetzt mal, und dann eben den Mittelstürmer Mats Fackler. Das war wirklich das System. Das bringt natürlich Automatismen und Vorteile und Konstanz in den Abläufen. Aber ja, wie du sagst, Eine Veränderung habe ich jetzt so zumindest nicht im Kopf.
Genau, ich auch nicht. Ich glaube, es war das Spiel in Jedlo, wo die Mannschaft zumindest defensiver angefangen hat, aber ja, im gleichen System. Und man,
was in der ersten Halbzeit schiefgelaufen
ist. Was schiefgegangen ist, genau.
Da also, kommen wir mit unseren schlauen Kommentaren und dann haben wir es mal anders gemacht und direkt schiefgelaufen.
Genau, also hat Dario wieder recht gehabt. das zum einen. Und zum anderen darf man jetzt auch nicht unfair sein. Gerade dieses System, von dem du sprichst, 4-3-3, wie auch immer sich das dann aufteilt zwischen Sechsern, Achtern und Außenstürmern und so weiter, ist natürlich ein sehr variables System in sich. Ne? Ja. Das bringt das mit sich, auch diese Geschichte mit Rafa Brandt, mal links, mal rechts und so. Also da ist schon Variabilität drin. Das muss man dem Trainer zugute halten und letztlich ist der VfB Olmert mit 69 Punkten Tabellen Dritter geworden, also so schlecht kann es nicht gewesen sein. Wir jammern auf hohem Niveau, aber meine Frage war an mich war, was ich mir wünsche und ja, da müssen wir flexibler werden. Insgesamt, weil natürlich auch jeder Gegner weiß, wie wir dieses Spiel spielen wollen.
So ist es. Ich glaube, deine Botschaft ist rübergekommen, dass du insgesamt zufrieden, darf man sagen, zufrieden mit der Saison bist?
Ja, das ist jetzt schon kurz vorm Saisonfazit. Das Schwierige an dieser Saison ist, dass der VfB natürlich eine gute Saison spielt. Und hätten wir hier nach dem ersten Spiel, erster Spieltag, Niederlage zu Hause gegen Jedlo gestanden und gesagt 69 Punkte Platz 3, dann wären wir super zufrieden gewesen zu dem Zeitpunkt. Jetzt warst du natürlich relativ dicht dran, hast am Ende, ich sag mal das Wort, auch wenn es vielleicht unfair ist, ein bisschen abgeschenkt zwischendurch. Da ist zufrieden natürlich ein großes Wort. Es war eine gute Saison mit Luft nach oben.
Henning, dann lass uns einsteigend in aller Kürze, sag ich mal, über das Sportliche vom letzten Samstag sprechen. Da werden wir jetzt nicht mehr so ausführlich in die Analyse gehen, wie wir es sonst gerne getan haben, sondern konzentrieren uns auf die Highlights. 3-1-Sieg gegen Werder Bremen 2, letzter Spieltag. Auffällig war für mich erstmal, als ich ankam, der Blick auf den Aufstellungsbogen. Es waren noch 4 Feldspieler waren noch übrig,
ja.
Und Vincent Hagen mit 20 Jahren der erfahrenste dieser 4. Da, quasi der Routinier.
Genau, ohne dass uns das wieder dahin bringt, wie breit der Kader sein sollte. Aber genau, da hat schon sehr, sehr viel gefehlt. Ne?
Ja, also die Startelf, muss man allerdings sagen, war absolut etabliert. Und ja, es fehlte einfach ein wenig in der Breite.
Genau, und vielleicht vorweg, weil du sagst, wir machen es jetzt nicht mehr ganz so breit, das Spiel. Also Drochtersen hatte kurz vorher den einen Punkt gegen Jedlo geholt, der Drochtersen zur Vizemeisterschaft gereicht hat. Deswegen wusste der VfB vorher, er kann nicht mehr Zweiter werden. Es ging also sportlich um nichts mehr. Platz 3 stand fest, Jedlo konnte uns nicht mehr holen, wir konnten Drochtersen nicht mehr holen. Im Fußball geht es immer um was, weil du deinen Verein repräsentierst und deine Stadt und deine Farben. Aber letztlich war es ein Spiel ohne sportlichen Wert. Und den Halbsatz vorweggenommen, das hat man ja spätestens im Laufe der zweiten Halbzeit auch gemerkt.
Absolut, ich finde, das hat man sogar schon in der ersten Halbzeit gemerkt. Und zwar daran, dass beide Mannschaften schon durchaus einfach nach vorne gespielt haben. Nicht ganz so die taktischen Fesseln, glaube ich, hatten, die sie sonst hatten. Du wolltest auf die zweite Halbzeit hinaus. Da wurden die Gäste aus Bremen dann doch deutlich dominanter, ja, und der VfB doch deutlich zaghafter. Fangen wir von Anfang an. 5. Minute, Raphael Brandt mit dem perfekten Start. 1-0, kurz ausgeführte Ecke, zieht nach innen, Schuss aus 20 Metern. Kann man, glaube ich, halten, wenn wir gerade schon beim Torwartthema waren zum Einstieg.
Ich wollte gerade sagen, wenn das Niveau ist für ein regionaliger Torwart, dann traue ich mir es doch nochmal zu. Nein, muss man halten, glaube ich, den Ball. Ich weiß nicht, wie viele Füße er da vorm Gesicht hatte, ob er den Ball die ganze Zeit gesehen hat. Aber ich finde das Wichtige an diesem Tor ist ja wieder, das spielt nämlich Dario wieder in die Karten. Rafa auf rechts zieht in die Mitte mit diesem Robbenmoment, wobei er natürlich ein bisschen wieder zurücklaufen muss. Und schießt dann mit links ins lange Eck. Das ist ja das, was Dario uns immer entgegenhält. Nein, wieso? Auf rechts ist er doch super. Wenn wir gleich zum zweiten Tor kommen, dann können wir da anschließen.
Ich möchte sagen, dir entgegenhält, weil du diese Diskussion mit ihm geführt hast beim Live-Podcast.
Da müssen wir korrekt sein.
Aber sie war sehr schön und sie hat mir sehr viel Freude gemacht.
Immerhin. Nein, also Raphael Brandt wieder, kann man glaube ich auch vorwegnehmen, einer der besten, ich finde der beste VfBer und schießt das ein. Ich finde das, du Lars Blanke verdreht die Augen, schießt das 1-0, ein haltbarer Ball, aber eine Raphael-Brandt-Aktion, wie man sie kennt und schön.
Ich habe nur die Augen verdreht, weil wir gleich zu unseren Kategorien der Saison noch kommen, über die wir übrigens noch nicht gesprochen haben, wen wir da ausgesucht haben.
Ja.
Also perfekter Start, dann finde ich, habe ich eine erste Halbzeit gesehen. Ja, natürlich irgendwo so ein bisschen Sommerkick, die Sonne hat geschienen, beide Mannschaften haben so ein bisschen was versucht, war alles in Ordnung, jeder hatte so seine Chancen. Johnny Peitzmann hat zwar einmal sehr gut gehalten, auch gegen die Bremer. Und zweite Halbzeit wurde es dann doch deutlich einseitiger. Also da fand ich schon, dass Werder den VfB sehr im Griff hatte.
Ja.
Dass der VfB nur noch das Nötigste gemacht hat.
Nee, ich finde, der VfB hat teilweise weniger als das Nötigste gemacht.
Okay, so kann man es auch ausdrücken. Nimmst du ihm das übel nach einer langen Saison? und einer ein doch sehr ausgedünnten Kader, muss man sagen. Ne? Also den Schutzmechanismus würde ich jetzt einbauen. Es gab viele englische Wochen in den letzten Wochen. Es gibt inzwischen viele Verletzte.
Ja.
Die Elf, die da zwar auf dem Platz standen, waren zwar absolut etabliert, aber mussten halt auch sehr, sehr viel spielen und haben nicht mehr so die Pausen bekommen, die man sonst hatte. Also ich finde, das und der Faktor, dass es halt einfach um nichts mehr ging, da darf man dann schon vielleicht auch mal einen Schritt weniger machen.
Ja, ist jetzt müßig. Also da gab es andere Spiele in letzter Zeit, wo man was übel nehmen konnte. Der VfB hat das Spiel letztlich 3-1 gewonnen. Aber weil du das selber so sagst, ich finde, da, letzter Spieltag, es geht um nichts mehr und da kommen 3.300 Leute.
Was sehr stark ist.
Was wirklich den Schnitt des VfB Oldenburg jetzt bei irgendwo bei 3.800 hat, was wirklich der Allzeitrekord für die vierte Liga für den VfB ist. Da hat man schon auch eine Verantwortung, da was abzuliefern. Aber auf der anderen Seite wollen wir es jetzt auch nicht höher hängen. Es wäre jetzt auch nicht katastrophal schlecht. Es war halt der letzte Spieltag, es ging um nichts mehr. Die Sonne hat geschienen, die Jungs wollten irgendwie Urlaub haben. Das finde ich völlig in Ordnung.
Und vor allem stand am Ende ja ein 3-1-Sieg. Also so. In der 81. Minute gleicht Werder aus. Hochverdient zu diesem Zeitpunkt. Und man hatte so das Gefühl, zu diesem Zeitpunkt, wenn das Ganze jetzt nicht noch ganz kippt und mit so einem Downer nochmal endet zum Saisonende. Ja. Aber dann, und das muss man ja sagen, hat die Mannschaft geschafft, nochmal den Schalter umzulegen.
Das ist so, weil du sagst, völlig verdienter Ausgleich. Werder hatte ja vorher 2, 3, 4 Chancen nach Ecken, Kopfball irgendwie aus einem Meter Entfernung gefühlt vorbeigeköpft und so. Klar ist das Unvermögen des Gegners, dafür muss man sich als VfB nicht entschuldigen. Aber genau wie du sagst, da sah es eher danach aus, dass Bremen 2 das jetzt noch ziehen könnte.
Genau. Und dann gehe ich zurück zu meinem Schalter, der umgelegt wurde. Der Schalter hatte meiner Meinung nach vor allen Dingen zwei Namen und das waren Rafael Brandt und Julian Boccaccio, die mit einem wirklich herrlichen Doppelpass auf der rechten Seite. Deswegen herrlich, weil Rafa Brandt das Tempo anzieht, den Ball in die Mitte legt zu Juan Boccaccio. Und da sieht man nochmal eine Qualität von ihm, die nächste Saison fehlen wird. Der nicht den ganz direkten Doppelpass spielt, sondern so ein bisschen verzögert, um dann den perfekten Moment zu suchen, um Rafa wieder zu schicken.
Genau, mit einem Pass, der aber auch in der Hälfte der Fälle zu kurz ist und abgewehrt wird. Aber da hat er genau gepasst. Das war ein ganz, ganz schönes Tor.
Ja, aber ich weiß, was du meinst mit in der Hälfte der Fälle zu kurz. Ich glaube, dass er genau so gewollt war.
Ja, das glaube ich auch. Aber ich glaube, dass er nicht immer gelingt.
Ja, okay. Ja. Aber dafür ist Jürgen Bukacz da gewesen, für Sachen, die nicht immer gelingen. Aber wenn sie gelingen, dann fällt meist ein Tor raus.
Ja, das ist so. Er kann ja die Sachen, die nicht gelingen, kann er ja nächste Saison machen.
Ja, dann im Trikot von Phoenix Lübeck.
Aber man muss sagen, da kommt der Doppelpass auf Rafa im 16er und er, sein war es ein Schuss, war es eine Flanke? Ein Schuss eher, ne?
Es war, glaube ich, eher ein Schuss. Der kommt dann irgendwie zu Drilon Demai. Der wird nochmal wieder
ab. Er wird erstmal abgeblockt vom Torwart. Und dann kommt der Ball
Torwart
in die Mitte. Und dann erkämpft Drilon den Ball wunderbar. Und Mats Fackland steht da, wo ein Stürmer stehen muss.
Oh, hier, da ich haben wir unser Phrasenschwein, Henning.
Mein letztes Kleingeld ist hier, warte mal.
Ah, der Mann ist vorbereitet. Wir hören es gleich klimpern. Ja, Mats Fackland, 25. Saisontor. Im Kampf um die Krone, um die Torschützenkrone hat es nicht ganz gereicht. Julian Ulbricht am Ende mit 27 Toren. Es wurde auch nicht mehr knapp, aber ich meine, da lässt sich festhalten, Neuzugang, Mittelstürmer, den wir hier jahrelang gesucht und gefordert haben, 25 Tore, jedes Spiel auf dem Platz, der Mann ist eingeschlagen.
Ja, und der Name wird ja heute vielleicht auch noch ein paar Mal in dieser Runde fallen, nehme ich an.
Möglich.
Ja, aber wenn wir jetzt bei ihm sind, ist, glaube ich, seit Marcel Salomo in der 5. Liga der erfolgreichste VfB-Torschütze, den wir gehabt haben. Bombeneinkauf. Fantastisch, ja.
Macht das 2-1, das vermeintliche Siegtor. Also letztlich war es das entscheidende Tor. Aber es kommt dann noch die kleine letzte Anekdote dieser Saison in der Nachspielzeit. Sohai Iwasaki schließt das 3-1 für den VfB, 92. Minute. Schönes kleines Dribbling von links nach innen, abgezockt, würde ich sagen, dann hoch in die Mitte geschossen.
Der Torwart lag ja schon 3 Sekunden vorher.
Ja, der Torwart war hat sich früh hingeschmissen, hat sich früh für einen Flachschuss entschieden, sagen wir es mal so. Hat auch seine Stärke rechts unten wie du. So er schießt nach oben und da muss man sagen, waren das schon schöne Bilder. Ne? Also erstens seine persönliche Freude sofort im Gesicht, zieht sich sein Trikot aus, läuft in Richtung Eckfahne, Außenlinie. Der Trainer war, glaube ich, tatsächlich sogar der Erste, der es geschafft hat, bei ihm zu sein auf dem Platz.
Schnell im Antritt auf jeden Fall, Dario Fossi. Ich
wollte ihn nochmal fragen, ob Zerrung oder Muskelfaserriss sich erst am Sonntag merklich gemacht haben und dann aber auch wirklich alle Mitspieler drauf, Wasserdusche habe ich gesehen, also wirklich schöne Bilder.
Ja, also die gesamte Bank rennt zum Jubel zu ihm, die gesamte Mannschaft inklusive Johnny Peitzmeier von ganz hinten. Ja, Und ich finde, das ist ja das, was man dann am Ende sagen kann, ein versöhnlicher Saisonabschluss. Schöner hätte es am Ende nicht sein können. Selbst der Kollege Fabian Speckmann steht daneben und hüpft und springt und kriegt das Lächeln nicht aus dem Gesicht. Weil ich glaube, die Mannschaft, wenn die Mannschaft sich für einen Ergänzungsspieler in der letzten Sekunde der Saison so freut, dann sagt das ja auch was über das Mannschaftsgefüge und wie das intern ist. Ich erinnere mich, dass wir hier mit VfB-Spielern gesprochen haben oder auch die letzten Jahre geredet haben und man hat uns erzählt, unter Fuad Kilic war es teilweise anders. Und Raphael Brandt hat hier am Tisch mal auch von Grüppchenbildung gesprochen, von den Erfahrenen und von den Neuen und so. Und Dario hat es geschafft, bei aller Kritik, die auch berechtigt ist, am System, was auch immer, hat es geschafft, die Mannschaft zusammenzuführen und daraus diese Einheit zu formen. Und dafür ist diese Szene prädestiniert. Und dass die natürlich der Abschluss der Saison ist, das macht die Schleife dran. Das ist ja wunderbar.
So ist es. Nur noch mal kurz für die, die es nicht wissen, wir haben es noch gar nicht ausgesprochen, es war eben das erste Pflichtspieltor für Sohai Iwasaki, so viele Einsätze hat er ja auch noch nicht gehabt für den VfB, ist vor der Saison erst als Probespieler im Training dazugekommen, man wusste immer nicht so richtig, was, also jetzt, er ist dabei, aber was ist eigentlich so richtig mit ihm, ist er fest dabei, irgendwann hat er seinen Vertrag bekommen.
Klammheimlich, nie vorgestellt
ohne
worden.
Ohne echte VfB. Pressemitteilung, war dann irgendwann da, muss man halt dazu sagen, hat vorher hier nicht gelebt, ne? Ist wirklich aus Japan gekommen, was natürlich dann auch immer ein paar Hürden mit sich bringt, so eine Entscheidung überhaupt zu treffen. Und der Trainer hat dazu auf der Pressekonferenz nach dem Spiel auch nochmal was gesagt. Da ist auch sein kurzes Spielfazit mit drin und das hören wir uns doch einmal an.
Wir sind unheimlich froh, das letzte Spiel zu Hause gewonnen zu haben. Wir müssen sagen, dass es nicht jetzt unser bestes Spiel war. Wir haben einen Gegner vorgefunden, der uns spielerisch total unter Kontrolle hatte. Ich finde auch schon, dass wir trotzdem in der ersten und in der zweiten Halbzeit Torchancen haben, die schon zu Toren führen müssen. Aber heute zählt es, dass wir zufrieden nach Hause gehen. Die Saison ist lang. Wir haben einen Gegner vorgefunden, der das wirklich toll gemacht hat. Da sind wirklich tolle Jungs dabei. Und danke an die Jungs, dass sie sich nochmal dagegen gestemmt haben, weil auch solche Spiele kannst du dann auch verlieren, vor allem wenn du dann das 1-1 kassierst, dann kommen wir nochmal gut zurück und dann passt es auch zu diesem Jahr, zu diesem Spiel, dass Sohe das goldene Tor schießt. Ich glaube, jeder Spieler von uns hat sich sehr für ihn gefreut, weil wir wissen, wie schwierig es für diesen Jungen ist, aus so weiter Entfernung weg von der Familie zu sein, hierher zu kommen. Jetzt nicht viel zu spielen, viel zu trainieren, aber es ist wirklich ein so toller Mensch, dass wir uns alle sehr, sehr freuen, dass er heute das Kapitel in der Saison abgeschlossen hat. Danke.
Ja, nochmal was fürs Herz am Ende der Saison. Er ist ein so toller Mensch, dass wir uns alle freuen. Ich glaube, das hat man auch wirklich gesehen.
Ja, und Dario spricht ja zu Recht die Lebenssituation auch an, ne? Also das wird ja auch leicht vergessen, auch vielleicht von uns die Dinge bewerten. Wir interessieren uns für das Fußballspiel und bewerten dann Spieler anhand dessen, was sie auf dem Platz zeigen, aber was der für eine Lebenssituation hat, ne? Als ganz, ganz junger Mann aus Japan alleine weg und hier dann ja quasi auch sportlich nicht angekommen zu sein, nie über Minimalseinsätze ganz vor Schluss hinausgekommen und dann im letzten Spiel dieses Tor schießen zu dürfen, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz schöne Geschichte.
So ist es. Wir gucken mal, ob er in der nächsten Saison beim VfB noch unter Vertrag stehen wird, ist, glaube ich, noch offen. Die Einsätze sprechen eher dagegen. Ja. Andererseits ist er hier in Oldenburg jetzt ein Jahr angekommen. Kommuniziert wurde auch in dem Fall jetzt noch nichts. Wir warten da mal ab. Henning, bist du bereit für unsere Kategorien?
Ich freue mich. Los geht's.
Willst du erst mit den Kategorien anfangen? Oder erst mit einem kleinen Quiz, das ich für dich und die Hörer und die Hörerinnen vorbereitet habe.
Zu dem Quiz?
Die parallel dann ein wenig mitraten dürfen.
Nee, dann machen wir erst die Kategorien. Denn zu dem Quiz ist zu sagen, vor einem Jahr hast du mich hier an diesem Tisch mit einem Quiz überrascht. Ich konnte, glaube ich, keine Frage beantworten gefühlt. Und deswegen hatte ich dich ja gebeten, dass wir diese Saison auf dieses Quiz verzichten. Aber mit einem breiten Grinsen im Gesicht, Herr Blanke, machen wir das Quiz trotzdem. Aber erst die Kategorien.
Genau, ich habe das wissentlich komplett ignoriert, weil ich will dich fordern. Du weißt alles über die Geschichte vom VfB Oldenburg. Und das ist auch mal gut, wenn du am Ende einer aktuellen Saison vielleicht nicht alles weißt. Außerdem macht es aber Spaß. Die Leute können in den paar Sekunden, in denen du überlegst, mitraten. Da freue ich mich drauf.
Ja, in den paar Minuten, die ich überlege. Ich habe von Statistik immer keine Ahnung. Aber bitte.
Du kannst ruhig ein paar Minuten überlegen, weil wir können das rausschneiden.
Ja, dann machen wir die Antwort immer direkt danach.
Kurze Werbepause. Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit. Wir fangen an, natürlich mit dem Positiven. Ja. Gewinner der Saison, wir haben gesagt, wir machen eine Top 3 und fangen mit Platz 3 an. Henning.
VfB-Spieler, Gewinner der Saison.
Wir machen erstmal den VfB, wir sprechen dann nochmal allgemein über die Regionalliga Nord. Wir fangen mit dem VfB an. Platz 3 für dich, der Gewinner der Saison.
Ja, ich habe jetzt jemanden genommen, der die letzten Wochen verletzungsbedingt raus ist, vielleicht deswegen gar nicht mehr so vor Augen ist, der aber eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen hat im Laufe der Saison, die ich persönlich vor der Saison auch nicht erwartet hatte. Und das ist Luis Heidinay. Ist für mich im Laufe der Saison ein ganz gestandener Regionalligaspieler geworden. Bis zur letzten Saison hätte ich gesagt, er ist von dieser ersten Elf sehr weit weg. Das hat sich im Verlauf dieser Saison geändert. Den könnte man als Außenverteidiger aufstellen. Jederzeit hat Impulse offensiv gezeigt. Ganz starke Entwicklung, ist für mich auf jeden Fall einer der Gewinner beim VfB.
Interessant. Mein Platz 3 ist nicht ganz so überraschend. Vielleicht überraschend eher, dass er nur auf Platz 3 ist. Ich habe mich für zwei andere vorher schon. Mein Platz 3 ist Mats Wackler. Ja, da hängt die Latte schon hoch, ne?
Junge, was kommt dann?
Nein, ich habe es gerade schon gesagt, ich will es gar nicht mehr so ausführlich machen. Das ist offensichtlich 25 Saisontore, 36 Einsätze, wenn man von den 34 in der Regionalliga und den 2 im Pokal, alle 34 Regionalligaspiele in der Startelf. Ich weiß noch genau, Mats war einer meiner ersten Gäste in dieser Podcast-Saison. Ja. Und wir haben darüber gesprochen, dass er sehr verletzungsanfällig bei seinen Stationen davor war. Und er hat mir da direkt tatsächlich auch widersprochen und gesagt, ich habe eine lange Verletzung gehabt, eine Schambeinentzündung, mit der ich wieder zu früh angefangen habe, die sich dann hingezogen habe. Aber eigentlich bin ich kein verletzungsanfälliger Spieler. Und ich muss sagen, er hat recht gehabt.
Hat er recht gehabt und ich habe genau dieses Gespräch auch noch im Ohr. Und das hat, glaube ich, auch viele, mich und andere beruhigt, damals das zu hören. Und es ist genauso gekommen, Gott sei Dank.
Muss man sagen, ein absoluter Transfer-Volltreffer.
Absolut, ja.
Platz 2, Henning.
Platz 2, gleiche Begründung wie bei Platz 3, Luis Heidinay. Auch die Entwicklung habe ich jemanden genommen, der nicht mehr wegzudenken ist, der ein absoluter Stammspieler ist, der die Mannschaft offensiv verbessert, wenn er da ist. Und das ist Drillon Demay. Auch da habe ich letzte Saison gedacht, es ist ein solider Ergänzungsspieler. Mittlerweile ist es so, wenn Drillon nicht spielt, ist die Mannschaft schlechter. Man hofft, dass er nicht verletzt, nicht gesperrt ist. Und das ist was Dario aus ihm rausgeholt hat und das ist zu würdigen. Also absoluter Top-Spieler beim VfB Oldenburg.
Stark, ich bin wirklich gespannt. Ich glaube, wir kriegen es hin, nur unterschiedliche Spieler zu nennen in unseren Top 3. Wie gesagt, wir haben uns nicht abgesprochen. Ja. Mein Platz 2 war im Winter mein Platz 1 und es ist Willem Hofrogge.
Ja.
Jetzt auch die letzten paar Spiele verletzungsbedingt verpasst, aber insgesamt 33 Einsätze, 3 Tore, 3 Vorlagen, was für ihn nicht so wichtig ist. Viele Dreien übrigens in seiner Statistik, was für ihn nicht so wichtig ist. Viel wichtiger, auf der 6 nicht wegzudenken, Laufziege vorne, hinten, an entscheidenden Momenten beteiligt. Du hast dich immer auf ihn verlassen können.
Ja.
Und, weil wir halt über Gewinner sprechen, jemand, dem ich diese Konstanz in den Leistungen vor der Saison so nicht zugetraut habe.
Nee, absolut. Das haben wir ja in der Winterpause schon festgestellt, dass da wirklich sich was entwickelt hat, was so nicht abzusehen war, für uns nicht abzusehen war. Dario hat ja hier schon mal gesagt, er wusste das vorher und hat das immer gesehen. Da wurde, glaube ich, auch für einen Spieler die richtige Position gefunden.
Absolut.
Das muss man auch sagen, damit hängt ja auch vieles zusammen.
Auch da, wenn wir über das System sprechen, wahrscheinlich das perfekte System für ihn als alleiniger Sechser, der sehr, sehr viel läuft und dann mit spielstarken Achtern vor ihm.
So, ich sage es jetzt, glaube ich, zum vierten Mal. Es gibt Kritik und Hoffnung, dass sich Dinge verbessern im System. Aber wir sagen jetzt auch zum vierten oder fünften Mal, was dieses System alles Gutes mit sich bringt und was Dario da gut gemacht hat. Das spielt eben auch zusammen.
Platz 1, Henning. Ich muss sagen, ich habe das für mich als Spieler der Saison definiert und nicht unbedingt als Gewinner der Saison. Weil bei mir ist es ein Etablierter. Aber fang du an.
Ja, es bleibt bei mir ja nicht mehr viel über. Bei mir ist es der Spieler und der Gewinner gleichzeitig. Für mich ist es Mats Wackler. Das ist der Unterschiedsspieler schlechthin. Wir haben es vorhin schon gesagt. Das ist der Spieler, den der VfB Oldenburg brauchte. Der ist jetzt da. Jedes Spiel gespielt. 25 Tore, also bei aller Liebe. Das fing schon mit dem Freundschaftsspiel gegen den HSV an vor der Saison, als er da mit seinem ersten Schuss ins lange Eck das 1-0 geschossen hat vor voller Hütte. Ja, also hat den Vertrag verlängert. Man kann nur hoffen, dass er so lange wie möglich gesund beim VfB Oldenburg fröhlich und glücklich bleibt. Mats Wackler, ganz, ganz toll.
Kann ich ja alles auch nur so unterschreiben. Ich wollte halt nicht den obvious Pick nehmen, den du genommen hast.
Ja.
Und hast du eine Idee, welchen ich genommen habe?
Ja.
Ja?
Ja.
Hast du?
Ja.
Ja, welchen denn?
Raphael Brandt.
Korrekt.
Ha.
33 Spiele, 10 Tore, 11 Vorlagen, sehr, sehr starke letzte Woche, letzte Wochen auch der Saison, auf denen es zugegebenermaßen nicht mehr um so viel geht, aber auch in der Phase, wo die Mannschaft nicht so gut performt hat, immer einer, auf den man sich verlassen konnte. Siegtor in Meppen, Siegtor in Jeddelo, 2 Vorlagen in Drochtersen, 2 Tore in Emden, ein Mann für die großen Spiele in dieser Saison und einer, der so konstant für mich die letzten Jahre nicht abgeliefert hat, der absolut gar nicht wegzudenken ist auf eine der beiden offensiven Seiten, der, wenn er diese Form hält, immer spielen wird und für mich deswegen der Spieler der Saison ist.
Kann ich absolut nachvollziehen, war natürlich auch in meinen Überlegungen drin. Ich bin dann mehr so auf die Entwicklung gegangen, wo der Entwicklungsschritt größer ist und bei Mats Fackland kommen wir unter den Top 3 nicht raus und dann sind die 3 Plätze besetzt. Aber ja, genau wie du sagst, auch in den letzten Spielen können wir ja nachher noch einzeln drauf kommen, die schwächer waren von der Mannschaftsleistung her, war Rafa immer der vorweg gegangen ist, der jetzt auch einer der langjährigsten VfBer ist, der wieder verlängert hat, der auch, hast du jetzt am Wochenende auch gesehen, nach den Toren, wie er da feiert und mit dem Trainer zusammen, der wirklich eine Maschine ist, was Emotionalität angeht und der sich sportlich gemacht hat, der auch Phasen beim VfB hatte, wo er nicht gesetzt war, erste Elf, und der absolut nicht wegzudenken ist.
Ja, ich finde tatsächlich, er tritt wie ein Leader auf und das ist eine Entwicklung, die bei ihm stattgefunden hat, die absolut hervorzuheben ist, ja. Weil gerade auch auf seiner Position als Außenspieler bist du häufig kein Führungsspieler, sondern der die nötigen Impulse nach vorne geben soll, der den Mittelstürmer einsetzen oder selber torgefährlich werden soll. Genau. Aber ich habe schon auch das Gefühl, dass er wirklich einer ist, der die letzten Wochen und Monate komplett vorangegangen ist und sich da sehr stark entwickelt hat.
Genau. Und ist auch einer für die Kurve, ne? Der auch ein bisschen anheizt und ja, der auch weiß, was ein Derby ist und so. Schön.
Schade, dass sein Auswärtstorjubel in Meppen in der nächsten Saison, der traditionelle Auswärtstorjubel in Meppen nächste Saison wegfallen wird.
Kann ja im Pokal klappen. Ne?
Gut, Henning, wir wollen auch über die Verlierer der Saison sprechen. Wo Gewinner sind, sind auch Verlierer. Wir wollen es da nicht ganz so kritisch sehen, aber die gehören auch dazu.
Ja, genau. Also ich sag's ja jedes Jahr, dieser Begriff Verlierer ist nicht so meins, ja. Aber wir wissen, was du meinst und es gibt natürlich Menschen, die haben eine bessere Saison hinter sich und Menschen, die haben eine schlechtere Saison hinter sich und da können wir drauf gucken. Alles gut.
Dein Platz 3.
Ja, ist ein Platz, der mir ein bisschen wehtut.
Oh, meine auch. Ja. Vielleicht sind wir da mal gleich.
Also wirklich ein VfBer durch und durch, den auch vom Typen her, ohne dass wir uns jetzt persönlich groß kennen, aber was ich so mitkriege und am Zaun und im Internet lese und so und Bilder sehe und ist ein ganz, ganz toller Junge eigentlich, aber der einfach seinen Stammplatz verloren hat als Außenverteidiger und das ist Nico Kniestock.
Ah, okay. Nee, fast gleich.
Fast. Okay, nein.
Dann nehme ich das vorweg, das ist mein Platz 2.
Okay. Ja gut, nee, Nico Kniestock, mein Platz 3. Genau, weil er einfach seinen Stammplatz verloren hat. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass Nico Mai einfach richtig gut performt hat diese Saison. Gar nicht, dass Nico Kniestock viel falsch gemacht hat. Ja, und da tut es mir so ein bisschen leid, weil er, ich habe es ja gerade schon beschrieben, weil er auch einer ist, der sich reinhaut ohne Ende, immer 100%. Der auch, glaube ich, für das Mannschaftsgefüge ganz, ganz wichtig ist. Und wer weiß, in der neuen Saison werden die Karten neu gemischt. Da kann alles wieder bei Null anfangen, kann er wieder Stammspieler werden. Aber die Entwicklung der Saison hat gezeigt, dass er diesen Platz verloren hat, ganz eindeutig. Und deswegen ist er bei mir Platz 3.
Ja, das ist, kann ich alles auch so komplett unterschreiben. Dann brauche ich meinen Platz 2 gleich nicht mehr begründen. Mein Platz 3, und deswegen kam mir diese Herleitung so ein bisschen bekannt vor, ist einer, den wir, glaube ich, beide sehr sympathisch finden, den wir sehr viel gönnen, auch beim VfB Oldenburg. Aber es ist aufgrund der Entwicklung der Restrunde bei mir Ermal Pepschi.
Okay.
Der viele Einsätze in der Hinrunde gehabt hat, der einen absolut soliden Job gemacht hat, der sein Tor gemacht hat in Lohne, erinnere ich mich noch sehr an seinen auch sehr begeisterten Torjubel vor der Auswärtskurve.
Genau.
Der immer für 100% Einsatz auch steht als Oldenburger Junge. Der aber jetzt in der Restrunde wirklich nahezu gar keine Rolle gespielt hat, außer in den letzten 2-3 Spielen, wo es dann halt wirklich zahlreiche Ausfälle gab und es eben nicht mehr um die Meisterschaft ging. Also nicht mal mehr als Joker reingekommen ist, was natürlich in der Verteidigung auch schwieriger ist.
Absolut, ich kann das nachvollziehen, was du sagst. Mit dem, was du sagst, hast du auch recht. Ich fand da die Fallhöhe allerdings nicht so groß. Er ist ja reingekommen dadurch, dass einfach alle verletzt und gesperrt waren, hat dann in der Hinrunde einen Bombenherbst gespielt, wie die ganze Mannschaft, war dann, wie du sagst, nicht mehr wegzudenken und dann kamen die etablierten Spieler zurück und dann war er halt eben erstmal raus. Ich erinnere mich, vor dem ersten Restrundenspieltag habe ich hier gestanden und wir haben darüber diskutiert, wer wohl spielen wird im ersten Spiel und da habe ich Ermal Pepschi gesehen auf jeden Fall und klar, wenn das der Anspruch gewesen ist, dann ist er jetzt in der Restrunde auf jeden Fall einer der Verlierer gewesen. Aber ob das sein persönlicher Anspruch ist, jetzt schon, ist eine andere Frage.
Nein, und das ist das, was du gerade sagst, da passt die Definition Verlierer in dem Sinne nicht. Genau. Ich habe ihn trotzdem eben genommen aus dem gerade genannten Grund, dass er einfach schon näher dran war in der Hinrunde und wieder ein Stück zurückgerutscht ist. Ja. Und wenn ich mir jetzt den Kader in der nächsten Saison angucke und diejenigen, die schon unter Vertrag stehen, mit Nico Mai, Nico Kniestott links, mit Deichmann, Schröder, potenziell Otto innen, mit Adam, der wieder da ist, mit Anu Bodem, der verlängert hat, dann wird das schon reichlich schwierig, auch in der nächsten Saison an Spielzeit zu kommen.
Das ist so, und umso spannender ist es ja, was Ermal Pepci sich vorstellt für die neue Saison, ob es dann nicht den ein oder anderen Regionalligisten gibt, wo man leichter einen Stammplatz hat, aber das wissen wir nicht.
Ja, dann machst du ein Fass auf.
Ja, ich habe ja nur immer große Ohren überall, aber ich weiß auch nichts Konkretes. Ich würde mich freuen, wenn Ermal als VfBer und als toller Fußballer beim VfB Oldenburg weiterhin spielen würde.
Dann verfolgen wir das doch gespannt. Ich kann meinen Platz 2 lassen. Welcher ist deiner?
Ja, also ich habe jetzt Platz 1 und 2 ist das Gleiche. Ja. Also,
dann mach beide auf einmal gleich.
Genau, beide auf einmal. Nicht derselbe Spieler, sondern zwei Spieler, aber das ist 1 und 2 zusammen. Und auch da ist Verlierer das viel zu große Wort. Das sind zwei absolute Stammspieler.
Oh, ja. Jetzt bin ich gespannt.
Ja, viel ist ja sonst nicht übrig geblieben. Ansonsten hattest du halt viele Verletzte, wo du sagen kannst, sie sind lange raus oder was auch immer.
Kann ich jetzt schon sagen, ich habe es mir einfach gemacht mit meinem Platz 1, aber bei dir bin ich gespannt jetzt.
Das wollte ich mal nicht. Du hast ja gesagt, bei den Tops habe ich es mir leicht gemacht, bei den Flops habe ich mir nicht leicht gemacht. Also, wie gesagt, Verlierer ist das komplett falsche Wort. Wir hatten ein Prunkstück in dieser Mannschaft. Das war unsere Verteidigung. Ein wahres Prunkstück. Und dieses Prunkstück ist als Prunkstück in der Restrunde nicht mehr existent. Wir haben so viele Tore uns gefangen. Wir haben, also gefühlt war jeder Angriff des Gegners irgendwie gefährlich in der Restrunde. Auch gegen Bremen 2 so viele lange Bälle, auf die wir gar keine Antwort haben. Was ich teilweise erschreckend fand. Und deswegen habe ich da auf 1 und 2 gemeinsam zwei Spieler genommen, die zusammen spielen, die gleiche Verantwortung haben, die ich ganz hoch schätze, von denen ich auch glaube, dass sie ganz, ganz tolle, gute Fußballer sind, die ich bitte lange beim VfB haben will, aber die in der Restrunde so nicht mehr funktioniert haben, wie sie funktionieren können. Und das sind Leon Deichmann und Marc Schröder.
Ja, stark.
Das hat mir die letzten Wochen einfach nicht mehr gefallen, muss ich ehrlich sagen.
Hot Take.
Ja, es tut mir auch leid und ich habe ja alles Positive auch gesagt, aber die letzten Wochen waren in der Defensive nicht gut.
Es ist aber auch, ja, wie du gesagt hast, auch da passt die Definition. Das haben wir jetzt häufig genug gesagt. Ich glaube, ihr liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört das raus.
Ja, man hört, wie wir uns aber quälen auch. Das darf man ja auch.
Genau, das darf man ja auch. Aber ja, also ich wäre da nicht drauf gekommen. Erstmal Hut ab, da hast du dir viele Gedanken gemacht und einen wirklich guten Take von zwei Stammspielern genommen. Ja, auch wenn wir gerade so über die letzten Wochen reden, ich sehe da einen langen Ball vom Torwart beim Bremer SV, der steht alleine vorm Tor. Ja. Ich sehe einen langen Ball von Weiche Flensburg, also einfach einen Befreiungsstark, der steht alleine vorm Tor. Wir haben die Probleme in Emden gesehen, wobei das in Unterzahl war und, da war Leon, glaube ich, auch lange Zeit auf der Bank, das stimmt gar nicht. Hatte übrigens auch so den ein oder anderen Bankplatz tatsächlich in der Restrunde. Marc Schröder hat er nicht immer gespielt, wenn er fit war. Leon Deichmann nicht unbedingt, dann halt auch teilweise Nick Otto. Ja, wird spannend in der nächsten Saison. Ob die beiden sich wieder fangen, ist das falsche Wort, aber wieder konstanter werden.
Ja, und es ist auch wieder die Frage der Taktik, wie wir spielen wollen. Viererkette, Fünferkette, Dreierkette.
Möchtest du Dreierkette spielen, Henning?
Ich möchte mit zwei Stürmern spielen und wie man das auch immer dahinter dann hinkriegt. Das
wäre klassischerweise ein 3-5-2. Ne?
Ja, ich weiß gar nicht, ich bin ja...
Der linken und rechten Schiene.
Eieiei, das ist wahrscheinlich wieder so ein 90er-Ding von mir.
Ja. Soll die Dreierkette auf einer Höhe oder würdest du gerne Libero 10 Meter dahinter haben?
Jetzt mach's dich lustig. Ich meine das mit den zwei Stürmern ernst und wie man es dahinter gestaltet, dafür haben wir einen UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber, der das entscheiden kann.
Absolut. Ja komm, wenn du jetzt jedes Mal über die zwei Stürmer sprichst, wolltest du ein bisschen später machen, aber dann lass das doch mal kurz einschieben. Der VfB hat seinen ersten Neuzugang verpflichtet, cool. Leon Demay von den Sportfreunden Lotte. Der Nachname kommt uns reichlich bekannt vor. Die Brüder Leon und Drilon sind wieder vereint. Ein bisschen Fußballromantik in Oldenburg. Was sagst du dazu? Und eben ein potenzieller Sturmpartner von Mats Wackler.
Genau, ganz viele Ebenen. Ne? Erstmal, der VfB hat frühzeitig einen Neuzugang. Wie toll. So, also mit Ende des letzten Spiels, die Saison ist ja noch gar nicht vorbei, die endet ja am 30.06., aber jetzt schon einen Neuzugang, das ist schön. So, es ist ein Stürmer.
Immer schön.
Immer schön, Gott sei Dank. Herrlich, Sebastian Schachten, Hut ab, gut gemacht. Es ist ein Spieler, der in der Regionalliga West bei Lotte Top-Werte hat, ich glaube 15 Tore, 8 Vorlagen, irgendwie so, ne? Also ja. Einer der Offensivspieler der ganzen Liga, auch wenn Lotte nur irgendwo im Mittelfeld gelandet ist, der eine Zeit hatte, wo er da mit Mats Fackler zusammengespielt hat, die kennen sich also schon. Dann noch diese Brüdergeschichte mit Drillon. Ja, gab es beim VfB ja schon häufiger, ne? Also Jörg Butt und Henning Butt oder die Bahal-Brüder. Christian und Frank Klaassen fällt mir gerade ein.
Da kommt wieder das lebende Lexikon.
Ja, genau. Und von früher, 40er, 50er, 60er gibt es auch noch irgendwas. Aber brauchen wir die Leute jetzt auch nicht strapazieren. Das ist natürlich auch immer eine schöne Geschichte. Nein, ich freue mich über den Zugang. So, das war jetzt ganz viel Positives und Begeisterung. Ich will auch gleich noch was Begeisterndes dazu sagen, aber man hört natürlich auch, dass der Leon auch nicht so ein ganz einfacher Charakter sein soll. Hat ja auch noch diese Geschichte, dass er da irgendwie 2 Monate in Meppen in der dritten Liga gespielt hat und da auf der Bank saß und dann irgendwie doch dann keine Lust mehr hatte. Wobei wir nicht wissen, was gelaufen ist, ne? Aber das wirkte so ein bisschen komisch damals. Ich hoffe einfach, dass er in die Mannschaft passt mit seinem Bruder, dass Fossi das alles in die richtigen Bahnen lenken kann. Und diese Verpflichtung ist erstmal ganz, ganz positiv.
Was wolltest du noch Positives sagen? Du hast gerade gesagt, du möchtest noch was Positives dazu sagen?
Ja, ich verfalle ja gerne in Romantik. Und wenn ich jetzt sehe, wie mittlerweile Raphael Brandt und Mats Fackler miteinander harmonieren, so, die ja wirklich, ja, ich sag mal ein paar große Worte, ist jetzt zu viel, aber kongenial, sagt man beim Fußball. Man hat wirklich so viele Tore, selbst als es nicht mehr so gut lief, die beiden, Rafa, wirklich eine überragende Restrunde, Fackler eine Bombensaison. So, jetzt stell dir vor, wir haben noch einen zweiten Stürmer dabei, Leon Demay. Das ist für mich fast schon so ein magisches Dreieck, weißt du? Und wenn die zusammen spielen und dahinter hast du noch Drillon und die beiden mögen sich und die Familie ist auf der Tribüne. Und ich sehe ja nur in die Zukunft und ich will ja auch nächste Saison wieder Freude am VfB haben, vielleicht noch mehr als diese Saison. Und ich glaube, da wächst zusammen, was zusammen gehört, um es mit Willy Brandt zu sagen.
Gott, Henning, du hast mich kurz aus dem Konzept gebracht.
Das kam mir gerade so.
Ich hatte gerade nur den Gedanken, wo spielt denn Rafa Brandt bei dir mit 2 Stürmern? Spielt er den Zehner oder spielt er den linken oder rechten Schienenspieler mit defensiven Aufgaben?
Das überlasse ich dem UEFA Pro-Lizenzinhaber. Aber nee, wir haben öfter schon solche Konstellationen gehabt. Mir fällt gerade die Saison 2002 ein, da haben wir Jacek Janjak und Ruschnak vorne drin gehabt und dahinter so ein Josic, der die alle eingesetzt hat und Gaubatz, das war so ein Kreativer. Und ich habe so eine Mannschaft habe ich gerade wieder vor Augen fürs nächste Jahr.
Jetzt wird's speziell, Henning. Ja.
Was auch immer man einzeln von diesen Leuten gehalten hat von damals. Aber doch, da wächst was zusammen. Ich freue mich.
Gut, gehen wir zurück. Ungefähr 5 Minuten zurück.
Du wirst mir sowas hin, weißt du, und dann rattert mein Kopf.
Ich lieb's.
Ich schaue hier im Verlagshaus aus dem Fenster auf die grauen Wolken am Montagvormittag und dann kommt einfach die schöne Vergangenheit wieder in meinen Kopf und in mein Herz.
Dafür bist du der beste Mann für diesen Podcast, den wir finden konnten auf dem Transfermarkt.
Danke für die Blumen.
Zurück zu Platz. Oh Gott, schön. Man merkt auch, für uns war es eine lange Saison. Ja. Platz 1 der Verlierer der Saison. Und da stinke ich jetzt ein bisschen ab. Da bin ich ehrlich. Ich habe es mir leicht gemacht. Schöne Grüße. Ein überragender Podcast-Gast übrigens auch. Ich habe Patrick Möschel genommen. Einfach nicht auf die Beine gekommen. Diese langwierige Verletzung, der Nerv, der irgendwo reinstrahlt, wo man Untersuchungen und Untersuchungen hat. Er sitzt immer eine Reihe vor mir. Ja. Super Kerl, aber eben komplett raus zurzeit. Ich bin gespannt, ob es klappt in der Sommervorbereitung, dass er wieder komplett Gas geben kann. Das ist ein sehr einfacher, obvious Pick, weil er keine Leistung bringen konnte.
Ja.
Aber trotzdem ein Spieler, der den VfB Oldenburg ja in fit weit nach vorne bringen würde.
Absolut. Und du hast ja auch völlig recht. Ich kann es gerade nicht auswendig beschwören, aber ich glaube, das war im Winter meine Nummer 1 bei den Flops, Patrick Möschel.
Das weiß ich auch nicht mehr
auswendig. So ungefähr. Ich glaube, da habe ich Anu Adam und Patrick Möschel oder so genommen, weil die einfach die ganze Zeit verletzt waren.
Ja.
Von daher ist es auch okay. Du hast recht mit allem, was du sagst. Was man nicht vergessen darf, Patrick Möschel ist als Drittligaspieler damals gekommen in die Regionalliga zum Fall. Ist ein Profispieler, der hat da überall Dresden und ich weiß nicht, wo überall schon gespielt hat.
Ja, zweite Liga auch.
Und, genau. Und das ist der Kapitän des VfB Oldenburg, ne?
Genau.
Daran denken wir jetzt nicht mehr, weil er schon so lange raus ist. Das ist der Kapitän und natürlich ist das maximal bitter, wie jetzt dieses Jahr gelaufen ist. Schlimmer jetzt gar nicht sein können. Von daher brauchst du dich für diese Nummer 1 da nicht entschuldigen.
Danke.
Ja, gerne.
Wir gehen zu den Highlights und den Lowlights dieser Saison. Top 3.
Find's mir gut, dass du das Quiz vergessen hast bis jetzt.
Nein, das kommt nach den Kategorien. Ach, das habe ich hier auf meinem Zettel stehen, weil da musst du durch. Aber wenn wir jetzt schon bei den Top 3 jeweils sind, dann machen wir das eben auf die Saison bezogen.
Ja, bitte.
Da haben wir spezielle Momente oder spezielle Spiele. Wir müssen es, glaube ich, in der Kategorie fassen wir uns etwas kürzer.
Genau, aber weil das VfB Oldenburg, ne?
Das VfB Oldenburg. Ja. Danach kommt die Regionalliga Nord und dann kommt das lang ersehnte Quiz.
Hurra.
Platz 3 deiner Highlights dieser Saison.
Ja, auf Platz 3. Ich habe mir 3 Sachen aufgeschrieben. Auf Platz 3, ich muss mal eben sortieren. Ja, auf Platz 3 habe ich was aus der jüngeren Vergangenheit und das ist die zweite Halbzeit in Emden jetzt gewesen bei der 2:4 Derby-Niederlage. Der VfB Oldenburg quasi von Beginn an.
Boah, du hast hier wirklich gute Gedanken gemacht.
Ja, ja. Hut ab. Naja, der VfB quasi von Beginn an in Unterzahl durch diese interessante rote Karte. Ich glaube, du hast geschrieben, vertretbar. Ich fand sie zumindest interessant, während sich da einer, was weiß ich, die Schulter in den Ellbogen bricht oder was auch immer.
Habe ich geschrieben, vertretbar?
Ich glaube, wir lesen nochmal nach. Mhm. Okay, so, da wollte ich jetzt gar nicht hin. Also die einen sagen so, die anderen sagen so. Er hat ja so ein bisschen das Bein hochgenommen mit dem Wischer. Nick Otto war das, ne? In der ersten Halbzeit, von dem Platzverweis mal abgesehen, eine Katastrophenleistung des VfB Oldenburg, der ja da noch Meister werden wollte, theoretisch zumindest, der ein Derby auswärts in Emden spielt, vor relativ gut ausverkauftem Hause. Und der spielt die erste Halbzeit war, das geht so nicht, so kann man kein Derby spielen. Aber in Unterzahl, die zweite Halbzeit in Emden auf den Gästeblock, Chancen über Chancen, das Spiel musst du eigentlich noch gewinnen und nicht 2:4 verlieren. Das war eine Derby-Halbzeit, da hat die Mannschaft in einer Situation, wo es dann ja letztlich dann um nichts mehr ging, auch außer um den Derby-Sieg, und wo sie wirklich in einer sehr, sehr schlechten Situation war, hat die alles reingehauen, die Mannschaft. Der Trainer war mittlerweile auf der Tribüne und der Physio ging dann auch noch raus. Ich glaube, Niklas Kühne, ne? So,
schöne Grüße.
Ja, was auch immer. Und da fand ich die zweite Halbzeit, fand ich in Unterzahl, fand ich bombastisch, muss ich sagen, ja. Das ist meine Nummer 3.
Ging dann wie Dario und Julian Boccaccio auf die Tribüne, heißt einen halben Meter nach hinten, einmal über die Seitenbande rüber.
Ja. Ohne Zerrung einmal das Bein rüberheben.
Witzigerweise, ich muss nochmal betonen, mein Platz 3, ebenfalls das Derby gegen Kickers Emden, aber das Hinspiel. Und zwar ein spezieller Moment, das Siegtor in der Nachspielzeit, damals VfB Oldenburg noch auf Platz 1:1 in die Nachspielzeit läuft. Für mich vielleicht eine der Aktionen dieser Saison, Julian Boccaccio, wie er von der rechten Seite 2, 3, 4 Emder, ich weiß nicht mehr aus dem Kopf, wie viele es tatsächlich waren, mit Finden, mit Täuschung, mit Verzögern stehen lässt, letztlich querlegt auf Moses Otuhali und der zum umjubelten 2:1 Siegtor in der Nachspielzeit einschießt, damals den Traum weiter nährt vom Aufstieg in die dritte Liga, weil der VfB stand zu diesem Zeitpunkt auf Platz 1. Sicherlich einer der Momente der Saison, die der SV Meppen zugegebenerweise ungefähr 10 Mal in dieser Saison erlebt hat.
Nämlich über 10 Mal.
Das entscheidende Tor in der Nachspielzeit zu schießen, war ein schöner Moment.
Schön, das hast du gut rausgesucht, finde ich auch einen wichtigen Moment. Genau, Meppen habe ich ja, glaube ich, mal gezählt, hat nach der 85. Minute irgendwie 12 Mal oder so noch einen Punkt oder einen Sieg geholt. Genau, Das ist eine andere Kategorie. Aber nee, das war schön, schöner Platz 3, gefällt mir gut.
Dein Platz 2?
Mein Platz 2 ist die erste Halbzeit im Hinspiel in Flensburg. Das Spiel wurde 3:2 gewonnen. Am Ende noch knapp, weil die zweite Halbzeit schwach war. Aber zur Halbzeit hat der VfB 3:0 geführt. Ich habe es hier neulich schon mal gesagt, das war für mich die beste Halbzeit der Saison. Da hat man den Gegner schwindelig gespielt. Und auch das habe ich schon mal gesagt, das war der erste Moment, wo ich für mich gedacht habe, okay, diese Mannschaft ist stark genug, um wirklich nächstes Jahr dritte Liga zu spielen. Weil es so ein toller Fußball war. Das hat in meiner Denke auf diese Mannschaft und auf diese Saison etwas verändert. Gut, umso enttäuschender war es dann am Ende, dass es dann nicht mehr so gut gewesen ist danach. Das war so ein bisschen der Peak, danach ging es ein bisschen bergab. Aber die erste Halbzeit in Flensburg, das war beeindruckend.
Ja, kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern. Mein Platz 2, kurz und knapp, weil der sagt alles, Auswärtssieg in Meppen.
So.
Jedes Jahr gern genommen. Dieses Mal wieder mit Raphael Brandt als Derby-Held. Glaube ich auch einfach deswegen, also abgesehen vom Erlebnis da vor 10.000 Zuschauern in Meppen 1:0 zu gewinnen. Das müsste
knapp, der. Knapp 10.000, 9.000 irgendwas.
Genau, hast du recht, Entschuldigung. Müsste der dritte Spieltag, glaube ich, gewesen sein. War, glaube ich, auch sowas wie eine Initialzündung dann für diesen 10 Siege in Serie Lauf für die ganz starke Hinrunde, weil es halt eben auch kurz nach diesem Fehlstart gegen Jeddelo war. Auch deswegen für mich nicht nur das Erlebnis Auswärtssiege Meppen, sondern auch eine große Bedeutung für die starke Hinrunde dann.
Genau. Und was besonders in dem Spiel, der VfB ist sehr effizient gewesen.
Ja, in der Tat.
Also da gab es nicht viele Chancen.
Und du hast das Ding doch für Mem schon in der zweiten Halbzeit.
Ja, genau, für Mem. Aber für uns nicht. Und das ist ja so ein bisschen das Gegenbeispiel dieser Saison. Da hat man einfach die Bude gemacht und gewonnen. So wie es sein sollte. Ja, tolle Erinnerung, finde ich gut.
Dein Platz 1.
Ja, mein Platz 1 ist, weiß ich jetzt nicht, ob ich das ganze Spiel nehmen soll oder nur die letzte Minute, aber das ist Pokal-Viertelfinale zu Hause gegen Meppen, 0-2 zur Pause und mit der letzten Aktion indirekter Freistoß macht Julian Boccaccio den Sieg, wird mit Leutsch-Munition aus der Gästekurve beschossen, Flutlicht, Derby-Sieg, Halbfinale, ja, das war der emotionale Höhepunkt der Saison, finde ich schon, ja.
Schön, dann haben wir 2 Minuten gespart, weil das ist auch mein Platz.
Als siehst du, jeder, der dabei war, wird sich erinnern, alle anderen werden sich ärgern, dass sie es nicht erlebt haben. Nein, das ist eins dieser
Spiele. Alle haben auch die besondere Geschichte mit diesem Null. Das ist ja nicht nur der Moment der 120. Minute. Eben, genau. Auch wir haben uns damals darüber unterhalten, dass dieser Ball da 30 Sekunden liegt, dass sich Vicky Taritas und Boccaccio noch so ein bisschen unterhalten. Was machen wir denn jetzt? Wie machen wir es? Dann geht er rein, die Ekstase danach und eben halt wirklich auch 0-2 zur Halbzeit, weil auch diese sportliche Leistung eben nicht zu unterschätzen ist. Genau. Gegen Meppen, wir alle haben danach erlebt, wie stark Meppen ist, da zurück zu kommen.
Ja, genau. Und das war auch so eine Phase, ich zähle dieses Pokalspiel immer mit rein, dann waren es nämlich 11 Siege in Folge, ja, die der VfB hatte. Da hatte die Mannschaft so eine Selbstverständlichkeit.
Flow.
Ja, im Flow, genau. Diese 3 Siege, Heimsiege nacheinander gegen die Aufsteiger mit 5 und 6 Toren jeweils. Da hatte der VfB auch den Rekord bundesweit mit den meisten Toren in dieser Zeit zu Beginn einer Saison. Das war einfach fantastisch, ne? Da hat man, also der September und der Oktober, das waren, also von Ende August bis Ende Oktober, das war eine sehr, sehr schöne Zeit.
Lass uns die 3 Lowlights der Saison etwas kürzer und knapper fassen, weil wir haben noch ein bisschen was zu besprechen, Henning. Dein Platz 3.
Ja, auch hier muss ich kurz wieder sortieren. Also mein Platz 3 ist der Elfmeter von Julian Boccaccio im Rückspiel gegen Blau-Weiß Lohne.
Das ist mein Platz 2.
Beim Stand von 1-1.
Mann, Menke, du, wir sind doch auch ähnlich.
Die Ausführung des Elfmeters war schon in der Nachspielzeit und Juli schießt ihn dann in den Belgradern, Bratislava, nee, wo war es damals, Uli Hoeneß. Nein, in den
Nachthimmel. Teilweise auf die Aachen 20.
In den Nachthimmel von Oldenburg-Eversten. Also, um mein eigenes Argument, was jetzt kommt, direkt vorweg niederzumachen. Der VfB hätte Meppen nicht bekommen dieses Jahr. Egal, wie es gelaufen wäre. Das sind jetzt am Ende 14 Punkte gewesen. Das hätte der VfB nicht, dieser Kader hat das nicht geschafft.
Und dennoch war das der Rückschlag.
Das war der Rückschlag. Wenn du einfach diesen Ball reinschießt, ja, dann bist du weiterhin voll dabei. Dann kann alles passieren. Aber das hat dem Ganzen den Stecker gezogen.
Ja, das ist genau aus dem Grund mein Platz 2 gewesen. Mein Platz 3 tatsächlich, und deswegen muss ich schmunzeln, ist dein Platz 3 bei den Highlights. Das Rückspiel gegen Kickers Emden. Ich sehe alles, was du gesagt hast über die starke kämpferische Leistung, aber kurz und knapp, es war das Aus im Meisterschaftsrennen,
ja,
und eben eine Derby-Niederlage in Emden, immer schmerzhaft, deswegen mein Platz 3.
Ja, und jetzt muss ich meinen zweiten sagen, aber weil das dazu passt, ja, ich tausche jetzt mal 1 und 2, weil ich so ein bisschen die gleiche Denke habe, mein Platz 2 ist dieses Abschenken am Ende. Mhm. Wo du siehst, Meppen ist 15 Punkte vor, wir haben aber 3 Spiele weniger noch und dann diese 3 Niederlagen in Folge, da ist das Emden-Spiel
nach
dabei.
Dem Emden-Spiel.
Ah, ist nee, mit dabei. Emden-Spiel.
Ja.
Emden, Flensburg, Lübeck,
ja,
da war einfach von der zweiten Halbzeit in Emden abgesehen, war der Auftritt jeweils einfach nicht in Ordnung. Danach hast du noch das Unentschieden beim Bremer SV, wo aber die Mannschaft ordentlich gespielt hat wieder.
Ja.
Aber 3 Niederlagen in Folge. Wir haben die ganze Saison über hier gestanden und haben gesagt, bis auf das Heimspiel gegen Meppen, wo der VfB quasi keine Torchancen hatte, war er immer gut, hat immer gut gespielt, war die bessere Mannschaft, hatte viele Chancen. Und dann kommt zum Ende der Saison 3 solche Spiele, wo du es einfach, ich bleib mal bei dem Wort, das ist auch zu viel, weil immer wollen alle gewinnen, klar. Aber wo du es so ein bisschen abschenkst. Und das ist für mich irgendwie enttäuschend gewesen und deswegen ist das mein Platz 2.
Dein Platz 1.
Dann bleibt noch das Pokal aus gegen Drochters und Assel, wobei ich mir beim Überlegen auch gedacht habe, das hat sich die Saison, also jetzt war ja irgendwie das 100. Mal, dass man das entscheidende Pokalspiel verloren hat. Es hat sich gar nicht mehr so schlimm angefühlt. Weil man,
das tut schon wieder.
Ja, weil es war richtig bitter und ja, aber 1-3 war es, ne, gegen Drochtersen zu Hause.
Ja.
War auch völlig klar, dass man danach das Ligaspiel in Drochtersen gewinnt. Das habe ich mir schon vorher gedacht. Nein, das ist halt bitter. Halbfinale, dann wärst du im Finale gewesen. Und ja, war so VfB-like.
Auch das mein Platz 1 tatsächlich. Da sind wir dann wirklich mal sehr ähnlich und haben wir bis jetzt sehr unterschiedliche Ansätze gefunden. Nein, doch, da sind auch einfach auch einfach eine sehr enttäuschende Leistung. Jetzt mal abgesehen vom großen Pokalthema, dass es seit Jahren nicht klappt,
ja,
waren die 90 Minuten einfach auch eine sehr schwache und enttäuschende Leistung.
Wirkte so, als hätte die Mannschaft den Druck gespürt, ja, sage ich mal so. Ja.
Ja. Kurze Werbepause. Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit. Gut, Henning. Jetzt brauchen wir. Nee, du denkst jetzt auf der Quiz. Nee, komm, wir machen noch, aber die machen wir wirklich im Schnelldurchlauf, weil die sind offensichtlich.
Ja.
Die drei Gewinner, Verlierer dieser Saison in der Regionalliga Nord.
Vereine.
Wenn du noch was anderes hast, dürftest du auch was anderes nehmen, aber ich habe auch drei Vereine.
Nee, also mir sind jeweils nur zwei eingefallen.
Ja, guck, ich glaube, der dritte ist, glaube ich, noch ganz gut.
Ja, dann fängst du mit dem dritten an.
VfB Lübeck.
Ja, okay.
Weil. Erstens kommen sie aus diesem finanziellen Thema nicht raus. Man hört es immer und immer wieder und man hat das Gefühl, dieser Verein balanciert Monat für Monat am Rande der Existenz.
Am Rande des Wahnsinns, habe ich auch manchmal das Gefühl.
So, dann Platz 11 ist für einen VfB Lübeck im Endklassement in der Regionalliga Nord zu wenig, auch wenn natürlich die finanziellen Mittel geringer geworden sind. Und dritter Aspekt, jetzt gibt es auch noch seit Wochen und Monaten da einen Streit zwischen den beiden Ultra-Gruppierungen. Auswärts wird nicht mehr mitgereist. Zu Hause sind die beiden Gruppen voneinander getrennt im Stadion.
Die Kurve wurde geschlossen sogar, ne?
Die Kurve wurde geschlossen. Genau, die Pappelkurve wurde geschlossen. Also dieser Verein hat kein gutes Bild abgegeben in dieser Saison.
Absolut, damit hast du recht mit allem, was du sagst. Ich finde nur, dass das ja vor einem Jahr schon absehbar gewesen ist. Also wenn du dir jetzt mal neben dem finanziellen und Fans und so mal abgesehen, wenn du dir die Tabelle, die Abschlusstabelle der Regionalliga Nord anguckst, so wie sie jetzt ist, finde ich, gibt es da insgesamt 4 Überraschungen, 2 positive und 2 negative und den Rest hättest du vorher so aufschreiben können.
Ja, so ungefähr, ja.
Ja, genau. Hm. Und deswegen habe ich 2 Gewinner und 2 Verlierer.
Ja. Die werden sich auch bei uns ähneln, deswegen machen wir es, glaube ich, relativ kurz. Dann können wir uns jetzt gleich nochmal erzählen, dass wir keine Ahnung von Fußball haben und wie schön das alles ist. Fang du an, komm.
Also Platz 2, der Verlierer.
Ja.
Ja, habe ich Kickers Emden genommen.
Habe ich auch.
War nicht nur meiner, sondern auch von den Trainern der Regionalliga der Top-Favorit dieses Jahr. Ja. Die haben jetzt noch eine gute Rückrunde gespielt, sind Dritter in der Rückrunde, ja. 32 Punkte geholt, mehr als der VfB Oldenburg, haben es jetzt so rausgerettet. Ne? Sind am Ende über diese Schiene gekommen, nochmal Derby-Sieg gegen VfB, Meppen helfen und viele Spieler verlassen den Verein, das war so ein bisschen was fürs Herz.
Sie haben sich nochmal so richtig zusammengerauft, genau, als es um nichts mehr ging, genau, und als feststand, dass alle, nahezu alle Stammspieler den Verein verlassen werden, ist da irgendwie nochmal so eine Einheit entstanden, dass die gesagt haben, wir hauen jetzt nochmal zusammen rein, auch für den Trainer Stefan Immerling, genau, der gehen wird, ja, und haben dadurch natürlich nochmal eine gute Rückrunde gespielt, ja, absolut, aber insgesamt gesehen deutlich hinter den Erwartungen.
Genau, also wie gesagt, sind jetzt, glaube ich, noch Achter geworden,
ja,
und Dritter in der Rückrundtabelle. Also haben das noch kaschiert, die sehr, sehr schwache Saison. Da sind ja auch noch diese beiden gescheiterten Versuche der Ausgliederung, dass, genau, ja auch ein bisschen Peinlichkeit auch dabei ist in der Art, wie es dann gescheitert ist. So, also man wollte ganz, ganz hoch hinaus und man ist zumindest bis zur Hälfte der Saison ziemlich, ziemlich abgestürzt.
Jetzt könnte man da sagen, aufgrund der Rückrunde, der Kader, der ja relativ neu zusammengestellt wurde, ist auf einem guten Weg und hat sich gefunden.
Aber
da wird es in diesem Sommer den größten Umbruch aller Regionalligisten geben. 13 Spieler wurden verabschiedet beim letzten Heimspiel. Ich glaube, da sind ungefähr 15 Neuzugänge zu erwarten.
So wie letztes Jahr auch, ne? Und vorletztes Jahr war das nicht so?
Nee, letztes Jahr war auch schon heftig, aber da gab es, glaube ich, 11 Neuzugänge, ja, aber nicht so viele Abgänge. Ja. Der Kader wurde einfach sehr verändert. Ja. Diesen Sommer ist es halt der Umbruch mit diesem Schritt ins Profitum mit Björn Lindemann als neuer Trainer. Das wird sehr spannend zu beobachten sein. Ich denke, es wird ein bisschen dauern auch, bis sich das da findet. Aber auf jeden Fall sehr spannend. Platz 1, ja. Und da gibt es ja auch keine zwei Meinungen. Das ist Blau-Weiß-Lohne.
Ja.
Absteiger. Und ja. Ja, Henning, ich weiß, du wirst es sagen. Kickers Emden war dein Favorit auf den Meistertitel.
Ja.
Und Blau-Weiß-Lohne meiner, wir wissen es.
Eigentlich müssen wir unsere Karriere hiermit beenden, hier, ja, am Tisch.
Ja, es war eine schöne Zeit hier. Nächste Saison macht das hier, keine Ahnung.
Genau.
Ein Baum, der hätte einen ähnlichen guten Tipp.
Ein Affe, der auf Knöpfe drückt. Nein, aber das müssen wir jetzt ja auch nicht zum 17. Mal erzählen. Die Gründe, nein, sind ja alle genannt. Blau-Weiß-Lohne ist abgestiegen als Vorletzter. Ist der aber erste.
Krass, wie konstant schwach sie waren.
Ja, ja, auch egal unter welchem Trainer.
Mit Uwe Mörle, wir haben es hier mehrfach gesagt, finde ich ein guter Typ, ein guter Trainer. Ja. Mit einem Christian Neidhardt, einem erfahrenen Trainer. Und es kam einfach nichts bei rum.
Ja.
Also, wie man sich so täuschen kann.
Ja, aber dann sage ich es doch nochmal als Wiederholung. du bist nicht der Einzige, der sich getäuscht hat. Alle Menschen haben gedacht, Lohne macht den Schritt. Niemand hat gedacht, dass sie Meister werden, nur du, dass sie es könnten. Aber dass sie oben irgendwo Platz 5, 6, 7 auf jeden Fall sind, das habe ich auch erwartet.
Auch Dario Fossi hat im Live-Talk vor der Saison Blau-Weiß-Lohne als zumindest Geheimfavorit, so als aussichtsreichen Verfolger genannt.
Absolut.
So, Henning, wir warten alle drauf. Die Kategorien. Wir fangen an.
Haben wir nicht denn die Tops jetzt schon gesagt?
Oh, du willst jetzt auch noch mit den Tops anfangen, ne?
Ja, wenn wir die Flops haben, müssen wir die Tops auch sagen. Ich habe, wie gesagt, immer nur zwei.
Du hast komplett recht.
Ja.
Ich bin einen Schritt zu weit.
Ja, bitte.
Bin der Zeit voraus.
Das kann auch nicht jeder von sich sagen.
Mein Platz 3, wenn du nur zwei hast, mache ich kurz und knapp, ist der SV Meppen. Das ist ganz einfach. Meister, überragende Saison. Damit einer der Gewinner der Saison.
Du hast recht, habe ich nicht weit genug gedacht. Muss da erwähnt werden. Das wäre auch mein Platz 3 gewesen, ja.
Platz 2. Ich bin gespannt, weil ich glaube, ich bin auch da überzeugt, wir haben die gleichen beiden Vereine. Die Frage ist, wen hast du auf 1 und wen hast du auf 2?
Naja, ich habe geguckt, wer ist weiter höher, als man es gedacht, noch besser, als man es gedacht. Also wer ist noch weiter weg von dem eigentlichen Erwarteten? So, deswegen ist Platz 2 der SV Jeddelo 2. Also eine Mannschaft, von der man dachte, sie muss erstmal sehen, dass sie sich etabliert und nicht unten reinrutscht, die dann eine brutale Saison gespielt hat und Vierter geworden ist. Ganz, ganz starke Arbeit geleistet. Letztlich hat es dann sehr, sehr deutlich nicht für oben gereicht. Aber wirklich absolut verdienter Viert. Das ist die viertbeste Mannschaft dieser Liga. Das muss man erstmal schaffen unter den Bedingungen. Ganz, ganz tolle Saison.
Auch mein Platz 2, aber wenn sie am Sonntag das Pokalfinale gegen die SV Drochters in Assel gewinnen, dann tausche ich.
Dann
sind sie für mich die Mannschaft der Saison.
Okay, das kann ich verstehen.
Und Platz 1 werden wir dann gleich haben. Und ich glaube, das sind alle Hüte
zu ziehen.
Zu ziehen. Danke. Ich war schon einen Schritt weiter. Alle Hüte zu ziehen, was Ralf Vogt am Panzenberg.
Wollen wir es im Chor sagen?
Ralf Vogt am Panzenberg diese Saison geleistet hat. Der Bremer SV.
Der Bremer SV. Also, der Bremer SV ist jetzt am Ende noch mit einer Niederlage Siebter nur geworden, war da auch an Platz 5 dran.
Ja.
Man muss sagen, der Bremer SV im Sommer hatte sich nach Jahren erstmals nicht für den Pokal, DFB-Pokal qualifiziert, wo immer das Geld herkommt für den Kader, hat dann lange mit sich gerungen, überhaupt zu melden, ist mit einem Rumpfkader in die Saison gegangen, also zumindest für den Außenstehenden. Da war niemand dabei, wo man gesagt hat, das wird jetzt ganz, ganz toll. Gugu Arzo war ja schon im Laufe der letzten Saison gegangen, der Stürmer, der da für die Tore fast im Alleingang gesorgt hat. Das war eigentlich der Absteiger Nummer 1, der Bremer SV. Und die sind wirklich eine Spitzenmannschaft fast geworden in dieser Saison. Also fantastisch, muss man sagen. Und dass das möglich ist, das spricht auch wieder für den Fußballsport, dass Geld nicht alles ist, sondern es ist auch so hinzukriegen.
Dem habe ich absolut nichts hinzuzufügen, außer dass Ralf Vogt jetzt aufhört als Trainer. Als Sportdirektor bleibt er. Dementsprechend sucht der Verein einen neuen Mann und hat auch gerade wieder sein Landespokal-Halbfinale verloren gegen Hemeling. Das heißt, das Geld wird auch nicht mehr.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Die Situation wird im nächsten Jahr nicht besser werden. Die Ausgangssituation, du hast diesen Stürmer Gino Schmidt da vorne, der sicherlich nicht bleiben wird.
Ich wollte gerade sagen, der nicht gehalten werden kann.
Genau, ist glaube ich jetzt Vierter in der Torschützenliste geworden in der Regionalliga oder Dritter, weiß ich gar nicht.
Ich glaube Vierter, weil Buakshi vom HSV nochmal getroffen hat.
Ja, stimmt, du hast recht. Nee, genau. Und deswegen ist eigentlich die Ausgangslage vor der neuen Saison ähnlich. Deswegen würde ich, ohne dem jetzt vorweggreifen zu wollen, den Bremer SV nächstes Jahr wieder unten sehen. Aber mal gucken, sie haben es jetzt ja bewiesen, dass sie es können.
Wir warten mal den Transfersommer erstmal ab.
Ja, ja, genau.
Endlich, das Quiz. Es gibt verschiedene Kategorien. Ihr seht nicht die Verzweiflung im Gesicht von Henning Menke, der bis jetzt eine Stunde lang hier mit Wissen geglänzt hat, mit Wissen, mit Meinung, mit klaren Thesen und der jetzt zeigen muss, wie gut er die Saison verfolgt hat.
Ja.
Dauerbrenner der Saison. Es sind auch da immer die Top 3. Wer stand am meisten Minuten auf dem Platz? Da darfst du jetzt vorne anfangen, weil es ist schwierig irgendwie mit vom Gedanken, mit wer könnte der Dritter geworden sein.
Ja, das
ist
lieb.
Du darfst mit Platz 1 anfangen.
Also wer hat die meisten Einsatzminuten beim VfB?
Ja. 34 Ligaspiele plus 2 Pokalspiele, da habe ich, die sind mit eingewertet.
Ja, also ich schwanke zwischen zweien. Das ist einmal Mats Fackler und einmal Johnny Peitzmeier. Da Peitzmeier aber komplett vertreten worden ist, auch von Mensa, also über 90 Minuten. Und Fackler immer irgendwann ausgewechselt worden ist. Manchmal weiß ich nicht, ob das auf so viele Minuten insgesamt kommt, bleibe ich bei Mats.
Du startest sehr sympathisch mit den richtigen beiden Namen und der falschen Annahme. Platz 1. Platz 1, Johnny Peitzmeier, 3090 Minuten. Platz 2, knappe Geschichte, Mats Fackler, 2973 Minuten. Da sind dann eben doch die vielen Auswechslungen in der Schlussphase letztlich dann entscheidend gewesen. Okay. Und Platz 3, Henning, jetzt wird es nochmal schwierig.
Das finde ich.
Die beiden lagen auf der Hand, finde ich.
Das finde ich jetzt wirklich schwierig. Platz 3.
Der Name fiel hier heute schon, aber das ist auch wenig überraschend.
Ja. Willem Hofrogge.
Korrekt, 2750 Minuten. Und wenn der jetzt nicht die letzten zwei, drei Saisonspiele, wie viel hat er verpasst, verpasst hätte, dann wäre er auch ganz vorne mit dabei
gewesen. Ich möchte auch kurz einwerfen, ich habe, glaube ich, jetzt schon mehr richtig als in der gesamten letzten Fragerunde vor einem Jahr.
Du hast einen richtig.
Hallo, die drei Namen waren alle richtig.
Einen richtig.
Drei richtige.
Wir halten fest, Henning Menke bis jetzt ein Treffer. Wir gucken mal, wir zählen mal mit.
Dreimal Tendenz.
Meiste gelbe Karten in dieser Saison.
Boccaccio.
Nicht vertreten in den Top 3?
Ehrlich nicht?
Nein.
Die letzten Jahre hast du zumindest immer noch diese gelb-roten gehabt, wenn Deichmann irgendwo auf dem Zaun gestanden ist oder Nico den Einwurf Nico nicht gemacht hat. Nico
einen Einwurf gemacht hat, ja. Beziehungsweise zu lange gewartet hat.
Da hat man sich das noch zurechtlügen können.
Oder Rafael Brandt einen Ball aufs Spielfeld geworfen hat von der Auswechselbank.
Ja, genau. Ah, dann weiß ich, Dario Fossi hat die meisten gelben Karten.
Nein.
Das hast du nicht geguckt, gibst du. Das hast
nein,
du nicht
nein
geguckt.
Aber das weiß ich, dass
das
nicht
nee, hat. Nee, das war auch ein Witz jetzt, ne? Das will ich nicht als meine Antwort gelten. Also, Boccaccio ist nicht in den ersten dreien. Meiste gelbe Karten. Du hast ja gesagt, dieses schneiden wir raus, dieses Überlegen.
Ich will dich nicht enttäuschen, aber du wirst nicht drauf kommen, sag ich. Also für mich war es eine Überraschung.
Dann nehme ich einen Offensivspieler, Drillon Demay.
Richtig! Ja. Menke, Maschine! Aber gut, ich habe dich ein bisschen hingeleitet.
Ja, war ein Tipp.
War ein Tipp. So, jetzt Platz 2, Defensivspieler. Also Drillon Demay, 11 gelbe Karten.
Okay,
das ja, ist viel. Also,
okay. Bin ich
auch gewundert.
Er ist Platz 2.
Es ist schön, deine Pausen sind schön, dann kann man zu Hause, während man gerade das Wohnzimmer saugt, noch mal ein bisschen mitraten.
Ja, ich nehme mal keinen Innenverteidiger, Nico Mai.
Falsch, mit beeindruckender Sicherheit. Nimm mal besser einen Innenverteidiger.
Nee, jetzt will ich da nicht bei 50-50 daneben tippen, jetzt sag mal den zweiten.
Nee, jetzt musst du schon einen Innenverteidiger nehmen. Komm, das ist einfach bei den beiden. Bei den beiden ist einfach, wer mehr Geld kriegt. Also wenn du da daneben liegst.
Ja, siehst du, jetzt baust du das schon wieder
auf. Ja, bau Druck auf.
Deichmann. Ist Schröder?
Oh, ja. Natürlich ist es Marc Schröder, der kriegt immer mehr gelbe Karten als Leon.
Ja, weiß
Leon
ich
kriegt
nicht.
Gar nicht so viele gelbe Karten.
Ja, wenn er nicht auf den Zaun steigt.
9 gelbe Karten, Marc Schröder. Platz 3 hat 8.
Ja. Ich habe keine Ahnung. Lars, was ist es?
Es ist nicht Leon Deichmann.
Das habe ich mir schon gedacht.
Komm, einen Tipp hast du? Hau einen raus.
8 gelbe Karten.
Sehr viel gespielt.
Naja. Rafael Brandt.
Oh, der Menke. Treffer.
Siehst du?
Hätte ich nicht gedacht. 8 gelbe Karten.
Ich bin bei mindestens 50%, glaube ich, hier schon.
Stark.
Beste Quote aller Zeiten.
Meiste Einwechslungen in dieser Saison. Oh, da guckt er nachdenklich.
Meiste Einwechslung. Otto Ali.
Korrekt.
Yes.
28 Einwechslungen.
So.
Da weißt du auch, wo Mats Verklams Minuten liegen geblieben sind. Platz 2. Ist für mich überraschend. Hätte ich so häufig nicht gedacht.
Platz 2. Kniestock.
Jetzt Platz 3.
Oh, guck mal, das ist, für mich sind das alles Erfolge.
Platz 3, komm, dann den nehme ich dir jetzt vorweg. Platz 3 geteilt mit Drillon Demay, beide 13 Einwechslungen.
Mhm.
Platz 2 hat 17 Einwechslungen.
Das ist auch viel, ne?
Das ist viel. Das ist auch für mich überraschend viel, tatsächlich.
Taritas.
Nein.
Weiß ich, dann weiß ich nicht. Sag du.
Vincent Hagen.
Ehrlich?
17 Einwechslungen. Hätte ich so nicht auch
früher gehabt. Sag man immer, Dario setzt die Jungen nicht ein, ne? Ja. Wieder ein Pluspunkt für den Trainer. Nummer 10 heute, glaube ich schon.
So, wo es Einwechslung gibt, gibt es auch Auswechslung. Wer wurde am häufigsten in dieser Saison ausgewechselt?
Also, wenn man mal den nimmt, der am häufigsten eingewechselt worden ist, dann... müsste es dann eigentlich Mats Verklamp sein.
Ja, ich verstehe deinen simplen Gedanken, aber das ist falsch.
Ich verstehe deinen simplen Gedanken, sagt er hier. Wow, okay.
Mhm. Platz 2, Mats Verklamp, 21 Auswechslungen.
Das ist für mich ein Erfolg, immer einen vorbei.
Nein, auch falsch.
Für mich ist es ein Erfolg. So, also jemand ist noch häufiger ausgewechselt worden als Mats Verklamp.
Korrekt.
Ja, das ist dann wohl gewesen Rafael Brandt.
Richtig.
Oh.
26 Auswechslungen.
So.
Platz 3 hat nur 16 Auswechslungen. Ich gebe zu, jetzt wird es schwierig, weil 16 Auswechslungen, da sind wir bei den Stammspielern dann irgendwo schon so ein bisschen im Mittelfeld. Also die beiden stehen schon deutlich vorne, muss man sagen. Rafa 26, Mats 21. Mhm. Und dann noch jemand mit 16 Auswechslungen.
Das ist eine gute Frage. Es ist ein blindes Gerate jetzt.
Ja, komm, Mats, nimm einen. Machen wir schnell. Wir merken alle, dass du schwach performst, von daher.
Dass ich so gut performe wie noch nie. Ja, Nico Mai.
Das ist Julian Boccaccio.
Stimmt, ja.
Macht Sinn, ne?
Ja, ja, doch.
Auch ein Spielertyp, der dann irgendwann mal häufig runter musste.
Ja.
Meiste Platzverweise?
Meine Stimmung geht übrigens in den Keller, merkst du das? Ja, ja, die war schon besser heute.
Und ich sag dir gleich, das wird schwierig, weil es gab nicht allzu viele.
Ja, eben. Bin ich wieder bei den Jungs, die sonst auf den Zaun steigen oder die Einwürfe nicht richtig machen. Meiste Platzverweise.
Nein, komm, das ist richtig schwierig. Es gab nur 3 Platzverweise von Spielern.
Wollte ich gerade sagen.
die sind jeweils einmal geflogen.
Okay, Boccaccio.
Ja.
Ja.
Ja, alle 3. 3 Platzverweise, die kann man zusammenkriegen, Henning.
Nico Mai.
Nein. Hm. Henning, wenn du Boccaccio nennst, dann bist du schon beim richtigen Spiel erstmal.
Achso, Nick Otto.
So.
Aha.
Und dann gibt es noch ein anderes Spiel nur, in dem der VfB...
Ah, Aurel Lubongo. Hannover 96-2. Wir haben hier eine halbe Stunde über das Foul geredet. So, der steht nicht auf deiner Liste.
Korrekt, der steht nicht auf meiner Liste. Ha. Dann habe ich irgendwie eine falsche Liste.
Ich zweifle das hier alles an.
Das ist richtig. Da kann ich nur widersprechen. Nur mir selbst widersprechen, wollte ich sagen. Da habe ich irgendwo eine unvollständige Liste, weil ich habe hier noch, und jetzt will ich dann auch nicht mehr drauf schwören, jetzt die letzten 3 Minuten Leute sind ohne Gewehr, dann, wenn auf dieser Liste irgendwas fehlt. Fakt ist, dass auch Vicky Taritas beim FC St. Pauli 2 einen sehr unnötigen,
in der Tat,
weil viel zu harten Platzverweis in der ersten Halbzeit mit Gelb-Rot gesehen hat.
Genau,
der dem VfB auch vor der Winterpause durchaus wehgetan hat.
Mhm, du hast völlig recht. Das war eins dieser Unentschieden. Ne?
Gut, aber insgesamt waren es, glaube ich, tatsächlich, muss man sagen, disziplintechnisch war es eine gute Saison. Wenig Platzverweise, der Ausreißer Emden, aber naja, wir sprechen jetzt nicht nochmal über den Unparteiischen, der nicht seinen allerbesten Tag hatte.
So, Punkt.
Punkt. Henning, du hast es geschafft. Oh. Wir haben alle gemerkt, wie sehr dir das Spaß gemacht hat. Das machen wir nächste Saison wieder.
Ich freue mich total. Ich möchte aber trotzdem festhalten, dass ich also so gut und so dicht dran, also Lichtjahre besser als vor einem Jahr.
Also ich habe da immer nur einen daneben gesehen und so, aber gut.
Einen daneben von einem Kader von über 20 Spielern, das ist schon ziemlich stark.
Okay, okay. So. Wir geben dir eine 4+.
Also ich hätte mir eine 3+ gegeben.
Leon Demey haben wir gerade besprochen. Ja. Um nochmal den Schlenker zum Abschluss dieser Folge herzustellen, ist der erste Neuzugang. Was braucht der VfB noch im Transfersommer um nächstes Jahr? Und das kann man ja nach Platz 3 in dieser Saison und einer sehr langen Titeljagd gegen den SV Meppen nur als Ziel ausrufen, zumindest ganz oben mitzuspielen.
Ja, wenn du Dritter wirst, muss das Ziel zumindest mal Zweiter sein, ne?
Ja.
Das hat ja auch der Kollege Wirwas hier auch deutlich gesagt am Tisch. Mit dem sogar, als ich ja sogar darin versteift zu sagen, spätestens 2029 im neuen Stadion muss der Aufstieg gelungen sein.
Ja.
Das ist ja auch gut. Also wir haben den einen Stürmer jetzt, Leon Demey, das ist ganz, ganz wichtig. Wir brauchen einen Sechser, einen vernünftigen, einer, der die Fäden in der Hand hält. Ich habe das ja immer gesagt und seitdem Dario uns das im Live-Podcast selber gesagt hat, dass er so jemanden sucht, noch mehr. Und seitdem wir wissen, dass Julian Boccaccio als der Offensive, der die Fäden in die Hand haben könnte, weg ist, ist da natürlich jetzt echt eine Lücke. Die muss gefüllt werden. Mhm. Was sagst du denn, Lars?
Dann rückt für dich Willem einen vor, wenn du einen Sechser suchst, als Strategen, weil ein Stratege ist Willem natürlich nicht.
Genau, ist er nicht. Das ist die Frage. Ist ja alles möglich. Du kannst 2 Sechser spielen. Hoffrau kann auch auf Innenverteidiger spielen. Ist ja alles möglich. Ich brauche, es geht, glaube ich.
Also, wenn du sagst, du brauchst einen strategischen Sechser, willst du trotzdem einen Boccaccio-Ersatz haben? Als den offensiven, kreativen Geist? Oder sagst du, so mit Leon Demey, mit einem Sechser als Neuzugang, könntest du dann verkraften, weil du hast einen Spielertyp Taritas, einen Spielertyp Demey.
Ja, also verkraften kann ich nach den Erfahrungen der letzten 34 Jahre mit diesem Verein mittlerweile einiges. Nee, ich hätte da schon gerne einen defensiven und einen offensiven.
Na schön.
Ja.
Und Abwehr? Ich meine, deine beiden Innenverteidiger stehen ganz weit oben auf der Liste der nicht so guten Spieler dieser Saison am Ende?
Ne, die Entwicklung war nicht gut. Die sind beides Bomben-Innenverteidiger. Ja. Ich glaube, das hat auch was mit dem System zu tun, wie man, wenn man aufgerückt ist, steht und spielen soll und so.
Warte, ihr merkt, der Menke stellt die Systemfrage. Mehrfach.
Sportlich, nicht politisch. Ja, nee, ich vertraue Marc Schröder und Leon Deichmann voll. Das sind 2 super gute Fußballer, 2 tolle Innenverteidiger, aber es braucht wieder ein bisschen Initialzündung und der Trainer muss sie vielleicht ein bisschen anders anleiten für die neue Saison.
Grundsätzlich hast du ja mal die Viererkette hier als das Prunkstück des VfB in der Regionalliga Nord ausgerufen.
Ja.
Wenn man einen komplett fitten Anwar Adam rechts hinten plus einen Adumbodem, der eine starke Saison gespielt hat. Wenn man Deichmann, Schröder, Otto für die beiden Innenverteidigerpositionen hat, wenn man links Mai Kniestock hat, dann ist man da schon sehr gut besetzt.
Sehr gut aufgestellt.
Mit er mal noch hinten dran, Innenverteidiger.
Genau. Und du hast immer noch die Sechser, die auch zurückrücken können in die Innenverteidigung. Bei Anobode muss man sagen, er fällt jetzt wieder sehr, sehr lange aus, offenkundig mit seinem Knie. Ob das wirklich ein Stammspieler werden kann nächste Saison, da würde ich erstmal ein Fragezeichen dran machen.
Hast du da genauere Informationen? Weil die genaue Diagnose wurde mir noch nicht mitgeteilt.
Ich habe keine genaue Diagnose, aber ich hörte schon direkt nach der Verletzung, dass er jetzt nicht morgen wieder da ist.
Okay. Der TSV Havelse kommt runter aus der dritten Liga.
Ja.
Die SV Drochtersen ist Vizemeister. Mhm. Wer wird nächstes Jahr, wenn wir davon ausgehen, dass der VfB oben mitspielen kann, der ärgste Rivale?
Der ärgste? Das
wen erwartest du?
Also ich erwarte, dass Havelse erstmal diese dritte Ligasaison verkraften werden muss, auch finanziell. Ich glaube nicht, dass der Drittliga-Absteiger als Topfavorit in die neue Saison geht. Drochtersen sagt das ja offensiv. Die planen ja auch drumherum mit dem Stadion und der Geldgeber ist ja auch da. Und also Drochtersen ist der eine Favorit, würde ich mal sagen. Der VfB muss den Anspruch haben, da dran zu sein. Havelse wird diesen Anspruch auch haben, obwohl man muss abwarten, wie sich der Kader entwickelt. Die werden vielleicht einen Freischuss haben finanziell und dann müssen sie auch erst wieder gucken. Ansonsten, Lübeck wird soweit nicht sein finanziell. Und wir sehen bei Kickers Emden, dass alles auf Null gesetzt wird und dann mal sehen. Geld genug wird da sein in Emden. Und dann schauen wir mal, Jedlo wird voraussichtlich nicht normal so eine Riesenrolle spielen. Deswegen glaube ich schon, dass Drochtersen und VfB die beiden Vereine sind, die Platz 1 im Auge haben.
Ich würde noch gespannt sein, was sich tatsächlich bei Phoenix tut. Die haben einiges vor. Die haben nicht nur Julian verpflichtet, die haben Harry Tonhoff aus Meppen verpflichtet. Die haben einen, den ich persönlich jetzt noch nicht kenne, einen 28-Jährigen aus der Regionalliga Nordost letzte Woche verpflichtet, der da mehr als 100 Spiele gemacht hat als Stammspieler. Die haben auch einiges vor. Die haben ein paar Chips im Hintergrund, um Spieler zu bezahlen. Ja. Nicht der sympathische Verein, da bin ich ehrlich, aus meiner Sicht, aber einer, mit dem man vielleicht nächste Saison auch rechnen muss.
Genau, der aber nicht mit dem öffentlich geäußerten Anspruch in die Saison gehen wird, wir wollen aufsteigen, sondern wenn die Dritter werden, ist super. Das wird beim VfB und bei Drochtersen Assel ein bisschen anders sein, nehme ich an.
Der Rauschmeister für die Saison, Henning.
Oh je.
Das Stadion.
Das ist der Reinschmeißer.
Ja, für die Saison nicht mehr.
Ja, das Stadion. Man kann ja vielleicht vorweg sagen, die letzten beiden Spielzeiten waren sportlich beim VfB schwach, unterm Strich. Und die Entwicklungen in der Stadionfrage haben die Saisons immer gerettet, weil es einfach lief. Das war die Stadionentscheidung. Und dann
du redest von den beiden Spielzeiten vor dieser Spielzeit?
Vor dieser,
weil genau. Diese würdest du nicht als schwach einordnen.
Nein, die hatte ich ja schon mehrfach als gut betitelt.
Dass wir uns da nicht falsch verstehen.
Die letzten beiden, diese läuft noch bis zum 30.06. Das ist die aktuelle und die beiden davor waren unterm Strich enttäuschend. Ja. Auch wenn die letzte Saison mit einer sehr starken Restrunde geendet ist und genau. Aber das Stadionthema hat immer alles überlagert, weil es so positiv war und weil es kommt. Jetzt hat der VfB auch sportlich wieder gezeigt, dass es lief. Deswegen brauchten wir zur Bewertung dieser Saison jetzt nicht die Stadionthematik. Aber du hast recht, es ist das Thema im Augenblick. Und es scheint ja nochmal spannend zu werden.
Es scheint nochmal spannend zu werden. Was soll uns das sagen? Also wir bringen euch nochmal auf den Stand. Die Pläne, die konkreten Pläne von dem Totalunternehmerverfahren wurden vorgestellt. Es ist jetzt so, dass das Stadion für 57,3 Millionen Euro gebaut werden soll, was 1,9 Millionen Euro mehr über der vom Rat festgelegten Obergrenze ist.
So ist es.
Am 1. Juni fällt die endgültige Entscheidung, wenn sie pro ausfällt, ist der Baubeginn des neuen Stadions für den 1. Juli 2027 vorgesehen. Für den 1. Juli, weiß ich nicht, für Juli 2027 vorgesehen. Und soll möglichst Ende 28, Anfang 29 fertiggestellt sein.
So der Plan.
Jetzt sind es knapp 2 Millionen mehr als diese Obergrenze. Und das scheint nochmal irgendwas zu machen. Mir kommt es wenig vor, aber es scheint nochmal ein bisschen, ja, Prozesse in der Politik auszulösen.
Genau, also wir reden über Steuergeld, deswegen ist natürlich alles Geld, was investiert wird, macht man nicht einfach nur so. Klar, für das Gesamtprojekt und für das, was es für die Stadt bedeutet, sind 1,9 Millionen sehr, sehr wenig Geld. Ich habe selber einen Leserbrief geschrieben, in der NWZ abgedruckt am Montag, dass ich das wirklich als nicht viel im Vergleich zu allem anderen sehe. Und jetzt diesen Prozess, der im Grunde 35 Jahre schon andauert, diese Stadionentwicklung, wegen dieser 1,9 Millionen abzublasen, hielte ich für wirklich, ich muss mich im Zaum halten für eine schlechte Entscheidung und auch für keine besonders kluge. Und ich habe auch die Hoffnung, dass man es irgendwie hinbekommt. Daran darf es einfach nicht scheitern. Und der Entwurf ist wunderschön von dem Stadion. Es wird die Stadt insgesamt nach vorne bringen. Es ist wirklich fantastisch. Und vielleicht zwei Sachen noch. Man muss das einfach mal aussprechen, wenn dieses Stadion nicht kommt und jetzt nicht kommt. Ich habe es im Vorgespräch, habe ich es ein bisschen drastisch zu dir gesagt, vielleicht sage ich es jetzt auch. Das ist eine Art Sargnagel für den VfB Oldenburg, wenn das Stadion nicht kommt. Es gibt professionellen Fußball in Oldenburg nur durch dieses Stadion, ausschließlich. Anders ist es nicht möglich. Und wenn es die Aussicht auf einen sportlichen Aufstieg nicht gibt, also kein Stadion, dann hat ja auch niemand das Bedürfnis, in diesen Verein und in diese Mannschaft weiterhin zu investieren. Das heißt, es wird über kurz oder lang auch Regionalliga-Fußball in Oldenburg nicht haltbar sein. Und dann verschwindet der Fußball in Oldenburg in der Bedeutungslosigkeit. Darum geht es bei diesem Stadion.
Ja, das kann man, glaube ich, so deutlich sagen, weil auch selbst der Regionalliga-Fußball ja immer professioneller wird. Es kommt irgendwann die Reform, es wird Stück für Stück auch da mehr Voraussetzungen geben. Mannschaften stecken mehr in ihre Vereine und wenn das dann wegbricht, ja, genau, dann kann man, glaube ich, die Zukunftsaussicht sehen, die du da gerade formuliert hast.
Genau, und es geht jetzt wirklich um alles. Ich bin auch hoffnungsfroh, weil die Menschen im Rat, die das entscheiden, die wissen auch, was das für Oldenburg bedeutet. Und das ist ja auch ein Gesichtsverlust für den Rat und für die Stadt, nach diesem langen Prozess jetzt am Ende wegen 1,9 Millionen zu sagen, nee, wir machen es doch nicht, Edge. Das wäre natürlich auch eine Farce, muss man auch sagen. Und was mich persönlich natürlich immer ärgert, ist auch die Argumentation dagegen. Es wird ja auch vielfach einfach diese Mär erzählt, dass jetzt diese 57 Millionen aufgebracht werden müssen und dazu jedes Jahr noch 2,5 bis 4 Millionen jährlich aus dem Haushalt, das ist ja Unsinn. In diesen 2,5 bis 4 Millionen jährlich sind diese 57 Millionen schon drin. Das ist nicht doppelt, das wird nicht beides bezahlt. Und es wird leider ja auch in vielen Kommentaren immer wieder aufrechterhalten, dass es so ist. Das ist schlicht falsch. Ich glaube auch, dass die allermeisten Leute, die das verbreiten, das wissen, dass es falsch ist. Und die Animositäten liegen da eventuell doch woanders. Und nicht nur bei der Finanzlage der Kommune, sondern der gemeine Fußballfan gilt dann vielleicht auch eher als etwas rüpel- und pöbelhaft und ist dem Staatstheaterbesucher nicht gleichzusetzen.
2 Wochen sind es noch bis zum 1. Juni. Das sind 2 Wochen, in denen, glaube ich, der ein oder andere, der es mit dem VfB eng hält oder beim VfB arbeitet, sehr, sehr gespannt und auch etwas nervös auf die Entscheidung warten wird. Wir gucken uns das an, wir verfolgen das. Es liegt in unserer Podcast-Sommerpause. Ja. Aber wir werden ganz sicher, wenn wir zurückkehren, darüber auch noch sprechen, weil das einfach ein Thema ist, was den VfB Oldenburg und was die Stadt Oldenburg unfassbar beschäftigt hat, schon die letzten Jahre und Jahrzehnte. Und was am 1. Juni, glaube ich, eine zukunftsentscheidende Entscheidung, Henning. Eine zukunftsentscheidende Entscheidung. Das lassen wir so drin.
Dagegen kann ich auch nichts sagen.
Das schreiben wir so. Und wir sagen es auch so. Eine zukunftsentscheidende Entscheidung für den VfB Oldenburg sein wird.
Du hast völlig recht. Und der VfB hat im Jahre 2000, also vor 26 Jahren, das Insolvenzverfahren erfolgreich abgeschlossen. Da ging es natürlich um die Existenz des Vereins. Seit diesem Tage ist das die wichtigste Entscheidung für den VfB Oldenburg und für die Zukunft des Fußballs in Oldenburg. Dessen muss sich auch jeder bewusst sein. Auch jeder, der da die Hand im Rat hebt oder eben nicht hebt. Das jetzt platzen zu lassen, das wäre wirklich katastrophal für alle Beteiligten.
Was für ein Rauschmeister aus dieser Saison. Eins der wichtigsten Themen für den VfB. Beendet diese sportlich gute Saison?
Ja, gute. Wir dürfen das Wort sagen. Es war eine sportlich gute Saison für den VfB Oldenburg. Gratulation an den Verein, an das Trainerteam, an die Mannschaft. Es war eine gute Saison. Wir hatten uns mehr erwünscht am Ende.
Ohne den ganz großen Erfolg.
So, weil man uns im Herbst ja angefüttert hat und im Spätsommer gezeigt hat, was die Mannschaft kann.
Aber man hat uns auch hier in diesem Podcast eine Saison beschwert, in der wir lange mitfiebern konnten, in denen wir intensiv über Chancen, über Träume, über Titel diskutieren konnten. Absolut. Jetzt haben wir fast nochmal 90 Minuten voll gemacht zum Saisonende. Sind, glaube ich, bei 83 hier bei mir auf der Uhr. Da muss ich natürlich noch deine 37 Minuten Wartezeit nach jeder Quizfrage rausschneiden.
Das gönnt er sich jetzt. Ja, genau.
Aber ansonsten hat es mir große Freude gemacht, Henning, auch wieder über die gesamte Saison. Du bist Teil dieses Podcasts, du bleibst Teil dieses Podcasts. Und wir freuen uns auf die nächste Saison, die übrigens am 31. Juli, freitagsabends, mit dem Eröffnungsspiel startet. Und wir melden uns mit der ersten Folge am 21. Juli, also knapp 2 Wochen vorher, hier wieder, werden darüber sprechen, ob ein neues Stadion in Oldenburg gebaut wird und was der VfB so alles auf dem Transfermarkt geschafft hat bis dahin.
Genau, wir werden dann darüber sprechen, dass das Stadion gebaut werden wird und dass diese neue Saison sehr hoffnungsfroh wird. Und auch für mich war es eine ganz, ganz schöne Saison hier bei dir, Lars. Ich hätte gerne hier mit dem Aufstieg geendet, aber so sind wir Dritter geworden. Es war wunderschön. Wir haben immer Spaß hier am Tisch. Ich hoffe, die Hörer haben auch Spaß. Und so machen wir den Sack jetzt zu und legen uns wieder hin.
Herrlich. So machen wir es. Henning, wir hören uns wieder. Ihr hört uns wieder. Wir wünschen euch eine schöne Sommerpause. Genießt die fußballfreie Zeit. Macht die Akkus wieder voll für die Unterstützung für die neue Saison. Und dann geht's von Neuem los. Bis dahin. Ciao.
Alles Gute. Gottes Segen. Ciao, ciao.